Wie sollte es anders kommen? Natürlich trifft Edin Dzeko bei seinem ersten Spiel für Schalke 04. Jetzt ist nur noch die Frage, trägt er die Königsblauen auch zum Aufstieg? Und die zweite Frage, wie sind eigentlich die anderen Zweitligisten, die sind ja auch durchaus mal Thema, aus der Winterpause gekommen? Das bespreche ich nun mit Matthias Kneifel und Kevin Bublitz. Let's go!
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr. Lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Debüt.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und damit ein herzliches Willkommen im Rasenfunk, genauer gesagt in der Ligatour der zweiten Bundesliga der Männer. Ja, auch wir sind jetzt zurück aus dem Winterschlaf, aus der Winterpause. Freue ich mich total drüber. Wer ich bin, vielleicht schalten ja auch das erste Mal Leute jetzt ein, ist ja immer so ein Startpunkt, so ein Beginn der... Oh, guck mal, es ist live. Ich habe hier aus Versehen zweimal das Intro abgespielt. Fantastisch. Wir bleiben drauf. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Bester Beweis. Mein Name ist Marc Schützki. Ich führe heute wieder durch diese Zweitligasendung des Rasenfunk. Ich bin freier Journalist, beim RBB zu lesen, bei Hertha Base zu hören, aber eben auch hier im Wechsel mit der guten Eva. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine, habe wunderbare Expertise an meiner Seite. Zum einen die Lilie des Rasenfunk, Matthias Kneife vom Kickschuhblog und Podcast Hoch und Weit. Grüße dich. Hi.
Servus, hallo zusammen.
Hallo, hallo, mit schönem neuen Mikro. Guck mal, die Allstars, es ist immer noch Luft nach oben und wir nutzen jedes Potenzial aus. Ist das nicht schön? Und ansonsten natürlich Paderborn-Fan, Host des Padercast und Steffen Tigges Ultra, Kevin Bublitz. Ich grüße dich.
Ich dachte, jetzt kommt auch eine Blume. Danke, hallo, grüße dich.
Ist Paderborn bekannt für eine Blume? Das wäre mir neu.
Ja, lassen wir das.
Wie gesagt, in NRW wächst nichts. So. Wir wollen heute über alles Mögliche reden, aber vor allen Dingen haben wir zwei Schwerpunkte in dieser illustren Sendung. Zum einen ist der Transferwinter im vollen Gange. Ihr werdet es durchaus mitbekommen haben. Und auch die Zweitligisten haben schon eifrig den Einkaufskorb gefüllt. Wir wollen über die Neuzugänge reden, die wir bislang am spannendsten fänden, explizit nicht unbedingt die größten Namen, über einen großen Namen, um den kommen wir gar nicht hinweg, aber nicht unbedingt die größten Namen, sondern die, wo wir sagen, ist auf so irgendeiner Perspektive sehr spannend, dass der jetzt da und da spielt. Und zum anderen sind nun zwei Spieltage der Rückrunde ins Land gezogen und wir wollen auf die Teams blicken, die in unseren Augen zumindest besonders positiv oder negativ aus der Winterpause gekommen sind. Bevor wir das aber tun, sprecht mir nach, wie immer der Hinweis, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich allein durch die Spenden der HörerInnen, beispielsweise durch dieses Mal Lennart, Wunderheiler, Michael, Quasi83 und Steffen. Sie alle unterstützen diesen Podcast und sichern zum einen damit, dass Max seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann und dass auch Personen wie Eva oder ich moderativ hier auch mal andere Formate befüllen können und den Rasenfunk noch so viel bunter machen. Das ist auch wunderschön. All das macht ihr möglich durch eure Spenden. Wenn ihr das zum neuen Jahr als quasi als Neujahrsvorsatz vielleicht umsetzen wollt und auch unterstützen wollt, dann schaut doch mal vorbei. Bei rasenfunk.de/supportersclub findet ihr natürlich auch in den Shownotes den Link. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal darüber zu reden, was bislang so passiert ist auf dem Transfermarkt. Und ich habe es schon anklingen lassen. Um einen Namen kommen wir nicht herum. Edin Dzeko, der Messias, ist in Gelsenkirchen gelandet. So zumindest gefühlt die mediale Berichterstattung der letzten Tage. Und ich kann das natürlich auch verstehen. 39 Jahre alt, kehrt nach 15 Jahren nach Deutschland zurück. Zwischendurch Stationen gehabt wie Manchester City, Inter Mailand, die AS Roma, Fenerbahce, aber zuletzt dann auch die Fiorentina, da lief es so semi-gut, davor allerdings umso besser, überall Meister geworden, teilweise Torschützenkönig geworden. Einer der treffsichersten Stürmer der letzten 20 Jahre im europäischen Fußball, das ist tatsächlich, muss er sich nicht verstecken vor den, weiß ich nicht, Suarez oder so dieser Welt, was die reine Quote angeht. Und das ist schon bemerkenswert. Und dieser Mann, Matthias, ist jetzt in Gelsenkirchen gelandet. Was waren vielleicht, bevor wir darüber reden, dass natürlich das Drehbuch perfekt wurde am jetzt Sonntag, was war so deine erste Reaktion, als du mitbekommen hast, wow, das passiert ja wirklich?
Ja, das hatte schon so ein bisschen was von einem Messi-Moment in der MLS. Also wenn man so die Berichterstattung rundherum betrachtet, das gab ja kaum noch ein anderes Thema. Also hat alles überlagert und ist natürlich auch ein Name. Ne? Das lässt sich nicht leugnen. Hat auch so ein bisschen was Fußballromantisches, weil man hat ja jetzt tatsächlich auch mitbekommen, er hat sich selber ins Spiel gebracht, hatte viele Gespräche geführt mit Landsleuten, die Bundesliga erfahren sind, wie er selbst ja auch, aber ein bisschen mehr Erfahrung aus der letzten Zeit hatten. Und dann kam eins zum anderen und er ist jetzt bei einem absoluten Traditionsklub, aber gleichwohl bei einem gefallenen, wenn man so will, Traditionsklub gelandet. Also auch das hat sowas Cinderella-artiges. Und ich bin gespannt, wie es aufgeht, aber sounds weird, aber like a match, könnte man sagen. Auch ohne den heutigen Treffer. Also da, glaube ich, ist schon was, was einfach Schalke auch braucht, weil ich hatte mir nach dem Spiel bei der Hertha am 18. Spieltag noch so gedacht, beim Blick auf das Spiel, aber auch auf die Tabelle mit 22 Toren, nach dann 18 Spieltagen Tabellenführer zu sein, das spricht für eine enorme Effizienz, aber auch für viele knappe Ergebnisse und deshalb, glaube ich, müssen sie einfach vorne schon nachlegen. Und jetzt haben wir ja heute noch gehört, dass Silla den Abflug macht, höchstwahrscheinlich in die USA und will sich da mal Messi aus der Nähe angucken, aber er hatte halt auch jetzt erst 4 Treffer und das war doch weniger als in der vergangenen Saison, als er mit 16 Treffern erstmal aufwarten konnte. Das heißt, wahrscheinlich das Spielsystem jetzt nicht unter Muslic so für ihn geeignet, wie es in der letzten Saison der Fall war. Und wenn er jetzt weg ist, dann mag das mit dem Dzeko-Anflug zusammenhängen, aber sie brauchen auch jetzt immer noch jemanden. Also sie müssen sich einfach an der Spitze breiter aufstellen und Dzeko ist ein alter Fahrensmann, der wird jetzt kein Umschaltspieler per se, aber ist, glaube ich, als Zielspieler geeignet, Bälle festzumachen, die Nachrückenden ins Spiel zu bringen. Und wie man heute gesehen hat, wenn mal am Ende was gedreht werden muss, dann sind halt hohe Flanken oftmals das Stilmittel und damit ist er sicherlich nicht verkehrt. Insofern großer Name, große Verwunderung, aber ich glaube auch durchaus nachvollziehbar.
Du hast ja sehr viele sehr wichtige Punkte genannt. Erstmal quasi zu den Modalitäten. Es ist tatsächlich so, dass Hans-Frank Baumann heute im Sky-Interview nochmal bestätigt. Also Edin Dzeko hat sich Schalke quasi selbst angeboten. Er soll sich quasi mittendrin im Gehaltsgefüge befinden. Wenn zu hören ist, dass Karaman damit 800.000 Euro der Spitzenverdiener ist, können wir vielleicht von der Hälfte oder so ausgehen. Wobei Frank Baumann auch bestätigt hat, dass natürlich sowohl mit Florenz als auch mit Dzeko selbst sehr viele Boni vereinbart sind. Also sollte es zu Dingen kommen wie dem Aufstieg oder ähnliches, da wird sicherlich nochmal einiges an Geld fließen. Aber dann hat Schalke dieses Geld dann ja auch. Und so ist es wohl so, dass er eher für den Spaß an der Sache nochmal spielt oder wie Sead Kolasinac gesagt hat, wenn du nochmal richtig was erleben willst, dann steig mit Schalke auf und für den Thrill geht's nach Gelsenkirchen. Du hast es auch schon erwähnt, Moussa Silla wird in die MLS wechseln, wahrscheinlich zu New York, wie es heißt. Da ist es wohl so, dass man bis zu 7 Millionen Euro inklusive Boni bekommen kann. Das ist ein stolzer Betrag für jemanden, wie du gesagt hast, Matthias, der in dieser Saison nur 4 Tore erzielt hat und gar nicht so sehr zum Stil des Trainers passt, wie ich finde. Und Edin Dzeko soll das sein, wenn vielleicht auch nicht immer über 90 Minuten, was Silla nicht sein konnte, qua seiner Körperlichkeit, ein Verbindungsspieler. Das ist etwas, was sich Muslic von seinem Mittelstürmer sehr wünscht, weshalb auch, glaube ich, so jemand wie Brian Lassme, der ja auch vorher nicht so gut gelitten war auf Schalke, wichtig war. Jemand, der körperlich da ist und es schafft, einen Ball zu halten, so damit Spieler wie einen Elfaouzi, einen Karaman, einen Younes nachrücken können und dort dann die nächste Angriffswelle starten. Das kann Edin Dzeko, glaube ich, auch immer noch sein. Er ist sportlich immer noch klasse, immer noch ein sehr guter Wand- wie Abschlussspieler, auch wenn es jetzt bei Florenz nicht so gut gelaufen ist, wobei man da auch einordnend sagen muss, bei Florenz ist es insgesamt nicht gut gelaufen. Die spielen eine Horrorsaison und da liegt es nicht an Edin Dzeko. Kevin, jetzt haben wir den besonderen Fall, dass er dann heute auch noch direkt gescored hat, kam in der 66., 67. Minute rein und erzielte dann eben den Anschlusstreffer, der letztendlich dann zum 2:2 führen sollte. Mal so ein bisschen vorausgeblickt, Frank Baumann hat schon bestätigt, dass neben ihm noch ein Mittelstürmer kommen soll. Trotzdem vielleicht die eher Prognose, was glaubst du denn, wie groß der sportliche Wert für Dzeko in der Rückrunde sein kann?
Tja, das ist die große Frage, ne? Das ist die große Frage. Ich habe als diese nostalgische Moment quasi, ist es ja eigentlich schon, aufkam, habe ich mich an die Meistersaison des VfL Wolfsburg zurückerinnert, als ich damals live vor Ort war und berichtet habe. Das war 2008, 2009, das ist heftig, wie lang das her ist, also fast 20 Jahre bald. Mhm. Und damals hat er mit Grafit zusammen, wir beide zusammen 54 Tore geschossen. Das ist immer noch, glaube ich, der Topwert für ein Sturmduo in der Bundesliga. Wie ihr beide schon gesagt habt, er kann der Unterschiedstyp sein, auch mit 39, glaube ich, noch. Ob er jedes Spiel über 90 Minuten performen wird, ist die Frage. Aber genau solche Sachen wie heute machen ihn natürlich wirklich, dafür ist er Gold wert, also sie machen ihn wertvoll für die Mannschaft und natürlich sein ganzer Erfahrungswert, die Aura, die er mitbringen kann, so eine Mannschaft mitziehen. Wir haben es natürlich auch schon, wenn so ein Spiel mit Starlüren kommt, kann das auch kontraproduktiv sein. Aber ich glaube, also wirkt er nicht, unter dem Setting, unter dem er jetzt gekommen ist, ne, dass die Mannschaft schon oben mit drin steht, er kommt dazu, strahlt einfach das ganze, so ein bisschen Star-Power immer noch aus und kann die Mannschaft mitziehen, kann die gucken. Da sind sicherlich einige dabei, die so wie ich ihn noch von damals kannten aus dem TV oder von Erzählungen vielleicht manche auch. Da gibt es ja auch noch Spieler, die sind da gerade geboren vielleicht oder so. Ja, es ist spannend. Also es ist wirklich eine ganz, ganz spannende Nummer. Ich finde es auch ein bisschen verrückt, so ein kleiner Mediengag, weiß ich nicht, aber mit 39.
Das ist so ein Raoul-Moment nochmal.
Genau, als Matthias vorhin Messi sagte, habe ich an Raoul eher gedacht, so ein bisschen, weil auf Schalke halt bietet sich an der Vergleich und du wolltest den wahrscheinlich auch gar nicht direkt machen, weil es so naheliegend war. Ja, ich finde es cool. Also zweite Liga ist so eine coole zweite Liga, also auch im internationalen Vergleich und wenn dann noch so ein Name dazu kommt, gibt es auch nochmal ein bisschen ein paar Leute, die wieder drauf gucken. Er nimmt auch keinem Talent, glaube ich, den Platz weg. Gerade beim FC Schalke 04. Insofern alles gut. Bin gespannt, wen sie daneben stellen wollen. Ich meine, mit Ljubicic spricht man aus, das ist richtig. Ist ja der nächste Mittelfeldspieler auch schon quasi im Anflug im wahrsten Sinne des Wortes gelandet, ja. Der große Schlamann hatte viel zu tun vor Ort momentan. genau, also da haben sie ja noch einen Spieler auch schon wieder dazu geholt, der dann das Team auch noch mal im Mittelfeld festigen soll. Ja, mal gucken, was da jetzt noch passiert, ne, in der nächsten Woche.
Ach ja, aber Ljubicic angeblich für 1 Million Euro, auch das, finde ich, ist ein bemerkenswerter Transfer. Der ist nicht ohne Grund lange Zeit sehr guter Bundesligaspieler gewesen. Ja, oder zumindest
merkst, ein
sehr brauchbarer.
Das
ist natürlich auch die... Das ist die besondere Sogwirkung von Schalke 04 und das finde ich irgendwie, das ist das Fußballromantische an der Sache, dass dieser Glanz eines gefallenen Riesens trotzdem noch so groß ist, dass Spieler wie Edin Dzeko sich davon anziehen lassen. So,
aber und sagen, ja. Ich glaube, vor einem Jahr wäre er nicht gekommen. Also ich glaube, das hat die Mannschaft jetzt, die jetzt gerade die Hinrunde gespielt hat, sich auch erarbeitet, dass dieser Glanz wieder angepinselt wurde an die Arena. Ne?
Also definitiv.
Bin ich bei dir. Ne? Also das Schalke ist schon einfach ein Name. Ne? Das ist schon cool, wenn du mit 39 die Möglichkeit bekommst, nochmal auf der Bühne, vielleicht sogar dich nochmal in die Geschichtsbücher so eines Vereins reinzuschreiben, indem du damit dafür sorgst in der Rückrunde, dass sie aufsteigen. Ja, cool. Coole Geschichte.
Ich denke auch, da hat man doch tatsächlich gesehen, dass eben am Anfang der Saison es erstmal darum ging, das System zu etablieren und es ging auf. Ne? Man hatte einen neuen Coach, man hatte jetzt keine wirklich super namhafte Mannschaft und die hat sich jetzt so dermaßen an der Tabellenspitze festgebissen, dass jetzt, glaube ich, alle Verantwortlichen auch spüren, jetzt müssen wir es ziehen. Und im Endeffekt hat man jetzt eben mit den genannten Leuten zwei schon mal fix, also mit eben hier Edin Dzeko in aller erster Linie und Ljubicic ja dann auch und dann wird womöglich noch ein wirklich anderer Stürmer kommen. Und man hat aber auch mit Karius im Tor und mit eben Dzeko im Sturm jetzt so zwei Kardinalpunkte und alte Fahrensmänner an Bord. Die können, glaube ich, auch, wenn irgendjemand mal anfängt, nervös zu werden im Kader, sagen, hier, du machst dein Ding, ja, sorgst dafür, dass du keine Fehler machst und werd nicht nervös, ich regel das. Und ich glaube, das kann schon mal gut sein.
So ein Karaman kann man da sicherlich auch nennen oder ein Kartisch, der auch gefühlt schon jede Schlacht geschlagen hat. Also zumindest sieht er immer so aus. Ich glaube auch, dass dieser Push durch Edin Dzeko nicht zu unterschätzen ist, weil man schon das Gefühl hatte, ohne da zu negativ sein zu wollen, dass so ein paar Prozentpunkte in den letzten Spielen von Schalke vielleicht ein wenig gefehlt haben. Ich erinnere an das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Braunschweig beispielsweise, wo du auch merkst, das System von Muslic beruht darauf, zu 110% da zu sein, so, und nichts drunter, und ansonsten könnte es ein bisschen gefährlich werden, Und ich glaube, dass so ein Spieler, wenn so ein Spieler wie Dzeko dort landet, das ist so ein großer emotionaler Push, sowohl für das Umfeld als auch die Mannschaft, dass man nochmal so einen Drive für die Rückrunde kreieren kann. Also ich glaube, es ist auch atmosphärisch einfach neben der Klasse, die den Edin Dzeko immer noch hat, einfach eine sehr gute Verstärkung ist. Und jetzt müssen wir gespannt sein. Er hat jetzt schon einen Rekord. Bestimmt gibt es schon 17 andere, die ich noch nicht nennen kann, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Einen Rekord hat er aber schon mal jetzt pulverisiert. Er ist jetzt mit 39 Jahren, 10 Monaten und 8 Tagen der älteste Torschütze der zweiten Bundesliga, löst einen gewissen Helmut Haller ab, der den 1979 aufgestellt hat. Ich kenne den Mann nur noch vom Namen her, da bin ich ganz ehrlich, das ist nicht meine Generation. Dementsprechend hat Dzeko dann ja auch demnächst die Chance, in der Saison noch mit 40 Jahren ein Tor zu erzielen in der zweiten Liga und könnte auch da nochmal eine Bestmarke mit aufstellen. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, wie das wird. Wir wollen jetzt aber eher weiterziehen. Ist ja ein knackiges Format. Das soll nicht nur um Edin Dzeko gehen. Wir nehmen das Ganze jetzt mal zum Anlass, um darüber zu reden, was vielleicht noch für interessante Wintertransfers bislang in der zweiten Liga getätigt wurden. Nicht im Sinne von, das sind die besten Wintertransfers, weil dann wird es vielleicht ein bisschen eintönig und langweilig, sondern eher, wie wir drei jeweils auf diesen Transfer blicken und irgendwas Spannendes erkennen oder sagen, ja, das könnte vielleicht ein stiller Stabilisator sein oder was auch immer. Da wollen wir jetzt mal reingehen. Jeder von uns hat 3 Spieler mitgebracht. Wir werden uns jetzt gegenseitig überraschen. Vielleicht doppeln sich Namen, aber das würde es ja nur weiter bekräftigen. Kevin, möchtest du vielleicht den Anfang machen? Wer ist dir da in den Sinn gekommen?
Ja, ich habe ein bisschen auch rumgeguckt und jetzt wäre es natürlich einfach gewesen, wie gesagt, Edin Dzeko zu nehmen.
Habe ich extra aus der Verlosung genommen.
Den haben wir jetzt ja so gesehen auch genommen, aber wenn man mal so ein bisschen rumguckt, ist immer, ja, kommt drauf an, wo man den Fokus drauf legt. Ne, man könnte jetzt Arminia Bielefeld nehmen, die sich ja auch gut oder zumindest namhaft verstärkt haben in der zweiten Liga, aus Hannover zum Beispiel. Aber ich habe mir Hannover 96 auch angeguckt, wie in der Hinrunde auch schon, falls du dich daran erinnerst, als ich so ein bisschen als Aufstiegsaspiranten erkoren hatte und habe da Noah Weishaupt die sie ausgeliehen haben vom SC Freiburg, der sicherlich schon absolutes Bundesliga-Format hat, aber in Freiburg nicht so wirklich irgendwie zum Zug kommt so richtig. Und finde ich schon, ist auch eine namhafte Laie. Ist zwar nur eine Laie, aber trotzdem kann Hannover 96 halt auch nochmal einen Impact irgendwie verleihen. Ne? Finde ich. Also den finde ich auf dem Flügel sehr wichtig. Und ich meine, klar, sie haben dann auch noch Elias Saad geholt aus Augsburg. Also eigentlich haben sie schon klug, finde ich, sich verstärkt. Mal gucken, ob es dann fruchtet auch auf mittelfristige Sicht.
Wobei man sich bei Hannover so ein bisschen fragt, wie viele offensive Flügelspieler soll es noch sein?
Das stimmt, da hast du natürlich einen Punkt, ja.
Aber klar sind das Spieler, die sie definitiv verstärken können. Bei Weishaupt profitiert man, glaube ich, davon, dass der eine wirklich schlimme Leihe zu Legia Warschau hatte. Freddy Bobic lässt grüßen. Das hat gar nicht funktioniert, weshalb man ihn, glaube ich, jetzt bekommen hat, weil eigentlich wäre diese Leihe ja bis zum Saisonende gewesen, aber das hat nicht funktioniert, sodass man die abgebrochen hat und dann jetzt weiter zu Hannover. Ja, wie du sagst, der hat ja schon Bundesliga-Niveau nachgewiesen. Also es gab schon Spiele bei Freiburg, wo ich das Ding hatte, okay, das ist jetzt wieder der Nächste, den sie einfach irgendwie aus der eigenen Jugend ziehen und der relativ schnell Bundesliga-Niveau erreicht, dann vielleicht davon ja eben nicht profitiert, dass so Spieler wie Grifo und Co. sich aber eben nicht mal so eben verdrängen lassen und so ein bisschen aus der Verlosung geraten, aber sicherlich ein Spieler, der bei einem Team wie Hannover einen Unterschied machen kann. Matthias, wen würdest du als erstes nennen wollen?
Das ist jetzt vielleicht nicht gar so überraschend, weil er einfach an den ersten beiden Spieltagen schon auf sich hat aufmerksam machen können. Thomas Keller, Dresden.
Verdammt, also kam aus
Heidenheim. Und ich hatte den immer mal ein bisschen wahrgenommen, aber ich hatte nicht mein Gesicht vor Augen, offen gestanden. Und er hat ja.
Das ist
so ein
bisschen das Heidenheim-Phänomen, glaube ich.
Vielleicht auch das, genau. Er hat ja an den ersten beiden Spieltagen jeweils einen Treffer auflegen können erzielt als Innenverteidiger. Hat damit auch nachhaltig zu Punktgewinnen beigetragen. Da werden wir nachher womöglich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ja, er hat die Abwehr sicherlich im Verbund mit dem, wie das System jetzt ausgerichtet ist, verstärkt. Da hat ja Dynamo in Summe auch gut zugelangt auf dem Transfermarkt. Mhm. Aber er war sicherlich jetzt fürs Erste ein wichtiger Faktor. Und ich habe mich dann mal ein bisschen mit ihm noch auseinandergesetzt. Also er hat in Heidenheim bislang nur 540 Minuten gespielt. Und zwar nicht nur in dieser Saison, sondern in den letzten 3,5 Jahren. Und das ist außerordentlich. Also ich habe mal nachgeschaut, was da denn so der Grund war. Natürlich ein Kreuzbandriss. Spielt damit rein, der ihn über ein Jahr lang hat aussetzen lassen. Dennoch in den 3,5 Jahren nur 2-mal über die volle Distanz gespielt. Jetzt gleichwohl vor der Winterpause 5-mal im Einsatz gewesen für Heidenheim, nicht über die ganze Distanz, aber zumindest kam er für meinen Begriff näher an die Stammelf ran. Und dann ist es ja auch umso bemerkenswerter, dass er dann den Ausweg Dynamo gesucht hat, wo er nach langer Zeit einigermaßen anschlussfähig war. Und jetzt zeigt er einfach in Dresden, welche Qualität in ihm steckt. Also er ist zwar als Innenverteidiger eingesetzt, hat aber auch in Heidenheim sehr vereinzelt in den wenigen Einsätzen auch im defensiven Mittelfeld spielen können. Also er sagt über sich selber, dass er ein gewisses Spielverständnis mitbringt. Ansonsten Robustheit und Zweikampfstärke und auch Sprungkraft schreibt er sich selber zu. Und ich denke, das hat man in den ersten 2 Spielen jetzt tatsächlich schon gesehen, dass er Dynamo mit stabilisiert und zu dem erfolgreichen Rückrundenstart, denke ich, beiträgt.
Ja, wie ich gesagt habe, sticht. Ich habe ihn mir auch aufgeschrieben, weil er durch seine 2 Tore sicherlich sehr auffällig war. Zeitgleich aber, wie du sagst, Matthias, symbolisch dafür steht, wie Dynamo in dieser Rückrunde bislang agiert, nämlich defensiv so viel stabiler und cleverer als davor. Ich habe mir seine Zahlen auch mal angeguckt, ein sehr sicheres, unaufgeregtes Passspiel, das passte wieder zum Spielverständnis, also hat eine deutlich geringere Fehlerquote als seine Kollegen in den Wochen und Monaten zuvor. Und wie du sagst, Sprungkraft ist ein Thema, denn er ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 1,86 für einen Innenverteidiger jetzt nicht unbedingt das Top-Gardemaß vielleicht und trotzdem gewinnt er extrem viele Kopfballduelle, wie gesagt, auch bei Standards gefährlich, also auch das finde ich spannend und ich glaube, bislang fast der Königstransfer dieser zweiten Liga, wenn wir den sofortigen Impact uns angucken, ist das schon vorne wie hinten echt interessant. Also mit Keller aus dem Keller, wenn man so möchte. Ich würde direkt mal weitermachen und habe mich für einen Spieler entschieden, wieder eine Leihe. Diesmal von Hoffenheim zu Kiel und ich rede über Umut Tohumcu. Umut Tohumcu ist ein Spieler, der von Hoffenheim, wie gesagt, zu Kiel verliehen wurde, gerade einmal 21 Jahre alt. Und ich sage es vorweg, für mich vom Skillset her ein Spieler, der definitiv nicht in die zweite Bundesliga gehört, der das ja auch schon bewiesen hat. Also der hat nicht wenige Bundesligaspiele schon gemacht. Der hatte in der vorletzten Saison 20 Einsätze, in der letzten 12. Jetzt hat er aber nur das Problem, dass sich andere Spieler bei Hoffenheim sehr in den Vordergrund gespielt haben. Aftulau im Mittelfeld, Bocher im Mittelfeld. Und da ist er so ein bisschen hinten dran geraten, was aber nun wirklich keine Schande ist. Und ich glaube, da hat sich sehr plötzlich dann einfach ein Leihfenster aufgemacht für einen Zweitligisten. Aber wie gesagt, eigentlich finde ich, dass der in die erste Liga gehört. Das liegt daran, dass er technisch herausragend gut ist. Der hat eine super Übersicht und auch einen mutigen Spielstil. Also ich habe mir ein paar Szenen auch angeguckt, jetzt wo er für Kiel gespielt hat. Der dreht sich so wunderbar auf, der hat so ein progressives Spiel, das tut den richtig gut und er ist ja jetzt quasi das neue Herzstück zusammen mit einem Jonas Meffert, der nach Kiel zurückgekehrt ist. Meffert eher für die Drecksarbeit, Tohumcu fürs Spielerische. Da hat Kiel erkannt, dass das bislang nicht gut funktioniert hat mit den vorherigen Neuzugängen, die sich alle so ein bisschen an den deutschen Fußball noch gewöhnen müssen, habe ich das Gefühl. Und da ist Tohumcu, finde ich, ein Faustpfand und jetzt hat Kiel 4 Punkte aus den 2 Spielen geholt. Wir haben sie heute noch nicht dabei, weil ich noch nicht so genau weiß. Ich brauche noch mehr Sample Size quasi, um zu sehen, wo uns für Kiel so ein bisschen geht. Finde ich noch ein bisschen nicht greifbar genug. Aber greifbar ist definitiv, dass Tohumcu eine fantastische Verstärkung für einen Zweitligisten ist. Und das beweist er gerade. Und dann, also selbst wenn es nächste Saison nicht bei Hoffenheim weitergehen sollte, sehe ich den trotzdem in irgendeiner ersten Liga, weil der einfach so gut ist.
Ich finde es auch aus seiner Warte heraus einen sehr cleveren Wechseln, muss ich sagen, weil er war ja auch bei einem der großen Istanbuler Vereine im Gespräch, liegt vielleicht für türkischstämmige Spieler auch nahe, aber er hat sich bewusst für Kiel entschieden, nach allem, was ich gelesen habe, kommt auch nicht so überraschend, weil eben mit Marcel Rapp da ein Trainer am Werk ist, den er auch aus Hoffenheimer Zeiten schon kennt oder sie sind sich zumindest bekannt. Und ich denke, wenn er einen Trainer hat, der seine Skills zu schätzen weiß und nicht mal nur so sagt, ja, das könnte funktionieren, sondern er weiß schon, was er kriegt und kann ihn dann dementsprechend auch sehr gut in sein Teamgefüge einbauen, dann war das für mich ein sehr, sehr triftiger Wechsel. Und in dem halben Jahr kann er sich dann auch in der zweiten Liga wieder die Selbstsicherheit holen, die ihm jetzt womöglich etwas abhanden gekommen ist. Und ich denke, wie du sagst, da liegt viel erstmal auf dem Feld sozusagen, was er dann auch tatsächlich der Mannschaft geben kann und wieder entweder sich für andere Erstligisten womöglich interessant machen oder eben gestärkt nach Hoffenheim zurückkehren. Also finde ich einen schlauen Schachzug.
Kevin, wer wäre dein nächster Spieler?
Ja, also mir fällt schwer, weil er ja noch nicht gespielt hat, aber ich finde, ich bin tatsächlich gespannt auf Ljubicic beim FC Schalke 04. Ich glaube, das könnte so eine Schlüsselverpflichtung sein, die Schalke noch dann auch defensiv gesehen, also wir haben das Spiel gegen Lautern heute so ein bisschen, ich habe es natürlich, weil Paderborn gespielt hat, nicht 90 Minuten gesehen, aber das, was ich gesehen habe, waren sie defensiv schon auch noch ein bisschen anfällig. Und Ljubicic, wenn er so an seine alte Form, nenne ich es jetzt mal, rankommt, könnte das Schalke so der insgeheime Schlüsseltransfer sein, so hinter in der Deckung hinter Dzeko. Finde, könnte das Mittelfeld nochmal einen ordentlichen Zugewinn bekommen, einen ordentlichen Push bekommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Also gerade auch im Defensivverhalten dann. Offensiv sicherlich auch, aber ich glaube, wichtiger noch für die Schalker ist einfach, dass man dieses überfallartige, was Kaiserslautern zum Beispiel auch teilweise an den Tag gelegt hat, wo sie einfach demonstriert haben, dass Schalke da anfällig ist. Glaube ich, kann man mit einem Ljubicic, der wieder in Tritt kommt, ganz gut auffangen. Ja, mit der Ljubicic Spieler, der von der Anlage her, glaube ich, gut nach Darmstadt gepasst hätte.
Ja, wir haben da einen Herrn Schmidt geholt, Niklas Schmidt, der durchaus auch kreativ ist, aber ja, ich denke, da war bei uns der Need nicht so sehr in der Form.
Ljubicic ist wirklich ein Spieler, den hatte ich mich zwischenzeitlich in Köln echt verliebt, weil ich finde, der hat so wunderbare Box-to-Box-Qualitäten. Der kann dir defensiv ganz viel geben. Das ist ein irrer Arbeiter, der super viele Meter macht. Toller Pressing-Spieler. Deswegen ja auch gut zu Steffen Baumgart und so gepasst. Aber eben jemand auch, der offensiv immer seine Momente hat. Also der geht aus jeder Saison eigentlich immer mit 3 bis 5 Toren auch raus. So, und legt auch mal einen auf. Er hat auch in der Europa League jetzt diese Saison in 7 Spielen 2 Tore erzielt. Also auch nicht der kleinste Wettbewerb. Das heißt, das ist schon jemand, der dir vielleicht auch, also wo du gucken kannst, ob der auf der 6 spielen soll. Da ist man mit Schallenberg und Elfarouzi ja sehr gut besetzt. Oder ob er vielleicht sogar neben Karaman auf dieser 10er-Position mit agieren soll. Da spielt nämlich gerade Armin Younes, der auch in diesen 2 Spielen, ehrlich gesagt, jetzt sehr untergegangen ist. Also ich finde es löblich, dass Muslic die anscheinend sehr guten Trainingsleistungen eines Younes anerkennt und ihn nicht aussortiert und sagt, okay, dann kriegst du jetzt deine Chance. Wir wollen ja mehr Kreativmomente in der Rückrunde. Das ist aber, ich habe es ja gegen Berlin 90 Minuten gesehen und jetzt in der Konferenz, das ist gar nicht aufgegangen und im Pressing funktioniert Younes eher schlecht bis gar nicht. Das heißt, mit Ljubicic hast du da noch eine Möglichkeit, zumal Schalke nach wie vor massive Verletzungsprobleme hat, wenn man sich diese Bank anguckt. Ja. Wow, also da ist fast kein Spieler dabei jetzt gewesen, außer einen Edin Dzeko, einen Valentovic und noch einen Felipe Sanchez. Sind da sonst keine Spieler, wo du sagst, ah ja, das ist ad hoc eine Verstärkung, wenn die aufs Feld kommen. Allein da rotieren zu können in diesem intensiven Busic-System und zu sagen, vielleicht mal, keine Ahnung, Elfarouzi, ja, vielleicht heute mal ab der 60. ist natürlich immens viel wert. Also deswegen glaube ich auch, dass das ein wahnsinnig guter Schachzug ist.
Bringt auch diese, ist jetzt sehr abgedroschen, aber die typischen Schalke-Tugenden auch mit, ne? Kämpfer, Arbeiter, aber gleichzeitig trotzdem auch jemand, der die Leute begeistern kann, mitnehmen kann. Das, was immer wieder das Kriterium auch für Schalke-Spieler war, die dann auch es geschafft haben, auf Schalke eine gute Leistung zu bringen. Wie gesagt, ist jetzt viel Kaffeesatzleserei, aber ich glaube schon, bin gespannt, kommt von Dinamo Zagreb, ne? Also, wie du sagst, ich glaube nicht, dass er Schalke schaden wird, sondern eher den Kader sehr klug aufwerten wird auch.
Und er weiß, wie man aufsteigt, hat er mit dem FC geschafft. Stimmt. Matthias, wer ist dein nächster Spieler?
Ich nehme David Mokwa, der jetzt quasi die Aufgabe hat, Ebnu Talib zu ersetzen. Also da geht es eher darum, wird es aufgehen oder wird es nicht aufgehen. Also er tritt in große Fußstapfen, aber das tun gefühlt alle, die nach Elversberg kommen und dann plötzlich zum Rising Star werden. Also es ist auf jeden Fall eine große Aufgabe. Wir erinnern uns, letztes Jahr in der Winterpause, KSC war gut im Rennen, verliert Zivzidatze nach Heidenheim und war dann plötzlich nicht mehr so konkurrenzfähig. Das stimmt. Und ich traue es Elversberg zu, dass das wieder im Kollektiv auffangen, diesen Verlust. Aber dennoch sind 13 Torbeteiligungen, die Ebnu Talib hatte, bei damals dann zum 17. Spieltag 31 Toren. Das heißt, 42% aller Tore waren irgendwie mit seinem Beisein verbunden. Und das gilt es schon irgendwie aufzufangen. Und ja, mal schauen. Also der Vorteil von Mokwa ist sicherlich, dass auch er den Trainer kennt und der Trainer kennt ihn. Also Vincent heißt er, ne? Vincent Wagner.
Genau.
War ja in Hoffenheim lange Zeit Trainer und hat dann auch ihn trainiert. Da hatte er seinen gehörigen Beitrag dazu geleistet, dass sie aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen sind. Und im Kicker stand irgendwann mal so um den Jahreswechsel herum, dass Wagner glaubt, dass Mokwa schon durch die Zeit, die sie gemeinsam in Hoffenheim verbracht haben, sehr viel schneller integriert werden kann, als es bei anderen Neuzugängen der Fall wäre. Er hat auch gesagt, Ebn Muttalib hätte in etwa 3 Monate in der Vorbereitung gebraucht, bis er gewusst hat, wie die Laufwege sind bei Elversberg. Und bei Mokwa in Hoffenheim hätte es 1 Jahr gedauert. Und deshalb glaubt er, das dauert jetzt nicht mehr so lange, sondern das ist an der Stelle relativ schnell klar, wie Elversberg spielen will und dass Mokwa da an der Stelle nicht so lange fremdelt. Gleichwohl sind sie zumindest von der Erscheinung her ziemlich unterschiedliche Stürmertypen. Also Ebn Muttalib über 1,90, Mokwa gerade mal 1,80. Gleichwohl, wenn man die Daten aus der dritten Liga sich zu Rate zieht, wo er auch jetzt eben in der Hinrunde gespielt hat, rechts wie links gleichermaßen abschlussstark, auch schon 2 Kopfballtore. Also ich denke, Elversberg wird niemanden jetzt wirklich holen, von dem sie nicht in Ansätzen was sehen, was total hanebüchen ist. Deshalb bin ich primär gespannt und habe ihn deshalb genannt, wie er Elversberg verstärken wird oder den Ausfall verschmerzen lässt oder ob er ihnen einfach nochmal eine andere Facette gibt.
Mhm, total spannend. Also er hat in der letzten Saison 26 direkte Torbeteiligung gehabt in der Regionalliga, jetzt in 8 Drittligaspielen 3 Tore erzielt. Wie du sagst, jemand, der die Wagner-Schule kennt, jetzt in 2 Spielen auch direkt gestartet ist, da vertraut man ihm also direkt, aber der jeweils ohne Torbeteiligung geblieben ist. Elversberg
und sie haben
ja
auch für ihn
so
in die, genau, sie haben auch für ihn in die Tasche gegriffen. Ne? Normalerweise sind ja Leihgeschäfte so das Mittel der Wahl gewesen. Jetzt haben sie natürlich über den Ebn Muttalib-Transfer erstmal Millionchen zur Hand und da haben sie jetzt 2 davon glatt wieder investiert in die Verpflichtung von Mokwa, selbst wenn Hoffenheim sich da eine Rückkaufoption wohl hat zusichern lassen. Das bedeutet, die sehen auch was in ihm. Er hat ja auch letztes Jahr schon europäisch gespielt und da sogar 2 Mal getroffen, 1 Mal gegen Tottenham. Also ein Spieler one to watch, würde man sagen. Und sind wir mal gespannt, wie er sich in der 2. Liga in der Wohlfühloase Elversberg schlagen wird.
Ja, das ist so. Das ist so. Die Wintervorbereitung natürlich kürzer als die Sommervorbereitung. Du hast es schon gesagt. An sich kennt er das System und die Laufwege. Und trotzdem ist es eine andere Vorbereitung, so reinzukommen als im Sommer, glaube ich, für ihn. Wie gesagt, Elversberg jetzt auch suboptimal gestartet mit 1 Punkt aus 2 Spielen. Da bin ich wirklich auch sehr schnell gespannt, wie schnell. Also das Schöne ja bei Elversberg in dem Sinne ist, es gibt keinen Druck. Selbst wenn die nächsten 4 Spiele nicht gewinnen, wird keiner sauer. Und das Aufstiegsziel ist jetzt, glaube ich, nicht so groß. Das ist eher ein, wenn es passiert, nehmen wir es. Und wenn nicht, ist auch voll okay. Das sollte ihm zumindest die Ruhe geben, dass er jetzt nicht innerhalb der nächsten 4 Spiele sofort knipsen muss, auch wenn irgendwann das immer in den Kopf eines Stürmers gerät. Bin ich auch sehr gespannt. So. Mein dementsprechend ja 3. Spieler ist, weil Thomas Keller ist ja dann auch schon abgehakt, ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der in diesem Winter der erste Transfer von einem gewissen Sven Mislintat war, und zwar Satoshi Tanaka, ist für 900.000 Euro zu Fortuna Düsseldorf gewechselt, kam aus Hiroshima, hat bereits 1 A-Länderspiel für Japan gemacht und ist im defensiven Mittelfeld, was ja, finde ich, die größte Problemzone der Hinrunde war bei Düsseldorf. Da konnte man permanent einfach durchbrechen. Ich erinnere mich an Hanebüchen-Auftritte, beispielsweise gegen Nürnberg. Da ist er jetzt sofort gesetzt. Ist zum einen super zweikampfstark, toller Arbeiter, gibt dem Spiel sehr viel Stabilität und Intensität. Aber gleichzeitig ist das auch ein guter Fußballer. Also der versteht schon das Spiel, der agiert sauber und hat dementsprechend auch eine gewisse Pressingresistenz. Ja, 23 Jahre alt, ich habe es gesagt, 900.000 Euro, das ist zwar nicht wenig Geld für einen Zweitligisten, trotzdem jetzt aber auch keine Monstersumme. Es gibt das Gerücht, dass er auch jetzt schon eine Ausstiegsklausel hat, besonders für englische Vereine, weil ja ein gewisser anderer Tanaka ja diesen Weg auch gegangen ist, von Düsseldorf zu Leeds. Übrigens nicht verwandt, das ist klar. Aber ja, Satoshi Tanaka ist, glaube ich, zum einen von der Position her einfach extremst wichtig gewesen und zum anderen aber auch in der individuellen Qualität ein Spieler, der sofort auf Zweitliganiveau funktionieren sollte. Da haben sich in den letzten Jahren ja auch immer wieder Japaner hervorgetan. Matthias, ihr habt ja auch einen bei Darmstadt, der das sehr gut macht, der jetzt auch diesen Spieltag getroffen hat. Das heißt, es ist anscheinend ein ganz Akiyama, genau, das ist ein ganz guter Fit. Also Satoshi Tanaka ist, es könnte so ein stiller Königstransfer sein, weil er, glaube ich, Düsseldorf in dieser Rückrunde massiv stabilisieren wird und so, glaube ich, so leise so ein paar mehr Punkte runterpurzeln werden, als sie es in der Hinrunde in knappen Spielen getan haben.
Ist mir tatsächlich im letzte Woche gegen Bielefeld aufgefallen. Also noch nicht so, dass ich sonderlich viel über ihn sagen könnte, aber die Anlagen, die du gerade beschreibst, die waren, glaube ich, schon zu erkennen. Also sicherlich spannender Spieler, ja. Und erstaunlich, wie schnell Japaner sich einfach auch in Europa zurechtfinden und auch eben in der zweiten Liga, weil auch Akiyama von Darmstadt keinerlei Erfahrung mit Fußball außerhalb von Europa oder von Japan hatte und sich sofort als Verstärkung entpuppt hat. Also die bringen viel von ihrer Mentalität mit, was ihnen, glaube ich, so einen Wechsel erleichtert.
Düsseldorf ja auch ein besonderer Standort für Japaner durch die große Community. Wie gesagt, da hat sich auch ein Tanaka hervorgetan. Shinta Appelkamp ist zumindest halb Japaner. Ich erinnere mich natürlich auch an der gute von Hannover, der letzte Saison bei Kaiserslautern noch gespielt hat. Ich gucke live nach. Yokota, Daisuke, genau. Yokota. Gleichzeitig ja auch deren Rechtsverteidiger ist ja auch Matsuda, auch sofort eingeschlagen bei Hannover. Also die Quote ist hoch. Da sollten, glaube ich, mehr Zweitligisten hingucken.
Ist aber auch ein Charakteristikum, was man japanischen Spielern schon lange Zeit immer nachsagt, ne, dass sie sehr gut zum europäischen Fußball passen und gleichzeitig mit ihrer Disziplin auch sich sehr gut integrieren und gut in Mannschaftsgefüge integrieren und Spielsysteme gut lesen können, weil sie auch sehr, 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 sehr stark ausgebildet werden in Japan. Und die japanische J-League hat ja auch lange Zeit viele ältere deutsche Spieler dorthin geholt, um auch quasi Wissenstransfer nach Japan zu holen. Also ich glaube, das ist halt, und wie du sagst, eine starke Community auch in Deutschland, gerade in Düsseldorf, ist schon so eine, naja, man will es nicht überbewerten, aber schon auch so eine seelische Verwandtschaft im Sinne des Fußballs. So.
Ja, Kevin, du hast noch einen Spieler, oder bin ich jetzt gerade...
Ja, Tanaka hatte ich tatsächlich, den habe ich aber gestrichen nach den zwei ersten Spielen von Fortuna Düsseldorf.
Okay, ja, fair.
Nein,
okay.
Ben Justus Bobzien, oder wie man den richtig ausgesprochen hat.
Ja, passt. Ich finde, das Bobzien ist natürlich ein perfekter Wintertransfer.
Der hat kurz gedauert bei mir.
Danke.
Sehr gut. weil der für mich auch ein Statement ist, Mainz, U-Nationalspieler und so weiter, alles Mögliche. Also jetzt nicht viele, ne? Aber ich finde vom Set ganz cool. So ein Offensiv-Allrounder, großes Talent, gilt als großes Talent. Für die erste Liga ist es vielleicht gerade noch ein bisschen zu früh oder auch da sind Spieler im Wege und das tut ihm, glaube ich, richtig gut, jetzt mindestens ein halbes Jahr zweite Liga zu spielen. Und er fügt sich halt auch sehr, sehr gut bei Dynamo Dresden ein. Hat so ein bisschen, es will jetzt auch nicht überbewerten nach der kurzen Zeit, aber muss man sicher gucken, wie sich das jetzt gegen stärkere Mannschaften dann auch entwickelt. Aber in diesen beiden Spielen war es schon so, dass mal wieder Dynamik im Spiel von Dynamo war nach vorne. Also das hast du direkt gemerkt und ich denke, da ist er sicherlich auch ein Spielertyp, der dann Spielfreude mit reinbringt. Finde ich schon eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung. So unter dem Ding Effekttransfer oder wie auch immer man es nennen möchte, der direkt halt auch funktioniert, direkt im Team ist. Und mit Keller vielleicht zusammen einfach nochmal die nötige Spannung ins Team auch gebracht hat. So, ne, nachdem wir nachher hinunter schon sehr viele disillusioniert waren, auch im Umfeld, hast du jetzt ja zumindest mit diesen beiden Mannschaften, beiden Spielen gegen direkte Konkurrenten nochmal so eine Aufbruchstimmung quasi erzeugt, ne?
Diese Überleitung muss ich annehmen.
Ja, deswegen steht die hier auch so.
Perfekt, der Mann ist vorbereitet, stark. Nehmen wir die Überleitung doch und reden dann jetzt tatsächlich dann über unsere...
Ja, ich glaube, ich hätte noch meinen Neuzugang Nummer 3.
Oh Gott, dann ja, alles zurück.
Hättest du in der Reihenfolge vorbleiben müssen.
selbst wenn das Feld bereitet war, aber ich muss nochmal reingrätschen. Und mein letzter Pick ist kein typischer Transfer, es ist Piet Skopel von Nürnberg.
Piet Skopel, jawohl.
Genau, also er kam ja schon im Sommer, ist aber da noch bei den bei der zweiten erstmal angetreten und ist jetzt, glaube ich, wie Phönix aus der Asche in die Profimannschaft von Nürnberg eingezogen und könnte ihnen viele Probleme lösen. Also ich habe letzte Woche gedacht, wer ist das? Also ich habe selten einen Debütanten so ultra präsent gesehen. Bei dem Spiel gegen Elversberg hat 12 Torabschlüsse und er war ja quasi erst ein bisschen der Pechvogel, nachdem er einen Abpraller von der Latte nicht im Tor unterbringen konnte per Kopf, aber dann machst du es in der zweiten Halbzeit besser und er war einfach so ein Faktor in diesem Spiel. Das fand ich gerade gegen Elversberg schon sehr, sehr bemerkenswert und auch wenn man sich seinen Werdegang anguckt, also er ist jetzt gerade mal 20, aber er hat seine erste Station im Erwachsenenfußball war Landesliga, dann Oberliga Hamburg, dann jetzt Regionalliga eine Halbserie und jetzt zweite Liga und er hat, glaube ich, mit Klose so ein bisschen Bruder im Geiste auf der Trainerbank, also auch jemand, der sich über Umwege in den Profifußball und noch zu höherem durchgeboxt hat und er hat auch wohl kein NLZ von innen gesehen. Klose sagt auch über ihn, dass er quasi beidfüßig sein, brutal gutes Kopfballspiel hätte, gutes Näschen für Positionierung, gleichwohl körperlich noch ein paar Defizite, aber ich denke, das lässt sich beheben. Und sagt auch, dass er so alles aufsaugt und sich erarbeitet, also Klose über Skopel, was ihn wiederum auszeichnet. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Spieler, der Klose sehr taugt. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob er diesen Raketenstart zunächst im Testspiel gegen die Grasshoppers 2 Tore und eine Vorlage, dann eben gegen Elversberg Matchwinner und gegen Darmstadt konnte ich ihn jetzt am Freitag im Stadion sehen. Da hat er jetzt natürlich nicht mehr so sehr auf sich aufmerksam machen können, weil das einfach auch mit 2 großen Innenverteidigern zu tun hat. Und das war in dem Fall dann eben Patrick Pfeiffer. Aber auch da war schon zu sehen, dass er auch mit dem Ball am Fuß was anfangen kann. Also er ist, glaube ich, einer, der viel mitbringt, der lange unentdeckt war und einer sein kann, der in Nürnberg den richtigen Verein gefunden hat, um vielleicht anderswo dann für ein bisschen Geld aufzuschlagen. Also wollen wir nicht zu viel versprechen, aber fette Props gehen auch raus an Clubfans Reunited, den Blog, der schon vor dem Elversberg-Spiel gesagt hat, the time is now. Und die haben quasi alles prophezeit, was seither eingetreten ist. Also fast schon prophetischer Text. Und deshalb, glaube ich, können wir damit die Transferkiste zumachen.
Aber jetzt bin ich doppelt froh, dass wir dich nicht ausgelassen haben, weil Piet Skopel muss hier Erwähnung finden. Allein wegen des Namens. Ich finde ihn fantastisch. Und dazu, wie du sagst, ein sehr guter Junge, der von Klose sehr gelobt wird. Der meinte, das ist fantastisch, wie der sich innerhalb, also der trainiert mit den Profis quasi seit ungefähr einem halben Jahr oder etwas länger. Und was der seitdem aufgesaugt hat, meint Klose, ist absolut fantastisch, hat sich sehr verbessert in einigen Bereichen, saugt das auf, wie du gesagt hast, und belohnt sich jetzt dafür. Ist ja so eine Nordpflanze, also gebürtiger Pinneberger. Und zumindest war er 3 Jahre bei St. Pauli. Von 2017 bis 2020 war er bei St. Pauli, aber das war ja noch relativ früh. Ob das jetzt schon NLZ ist, ich weiß immer gar nicht, wo das
wahrscheinlich dann doch
Stufe beginnt. Aber ansonsten hat er dann eher Union Tornisch, Eimsbüttler TV mitgenommen. Also wirklich nicht der klassische Weg. Und ja, ich meine, Nürnberg nun wirklich dafür bekannt. Jetzt haben sich das Image erarbeitet, solch jungen Spielern dann ja eine Chance zu geben. Gegen Darmstadt startete ja auch der gerade mal 18-Jährige. Ich glaube, wie heißt der Linksverteidiger, der gespielt hat?
Postner oder sowas?
Erik Postner. Also sind das dafür ja schon bekannt und da ist Piet Skopel ein weiterer in dieser Erzählung. Oder und
selbst Postner hat ja nur einen anderen Youngster verdrängt, weil er die 5. gelbe Karte bekommen hat. Also das heißt, Nürnberg ist wirklich eine spannende Mannschaft. Sollte man gucken, wo es die hin verschlägt und haben zumindest in Darmstadt auch für meine Begriffe ein wirklich gutes Spiel gezeigt. Unter Wert geschlagen dann.
So. Über Nürnberg werden wir sicherlich in der nächsten Sendung bestimmt auch nochmal reden. Jetzt wollen wir aber tatsächlich mal in die Teams reinstarten, über die wir heute reden wollen, die einen entweder auffällig positiven oder auffällig negativen Start in die Rückrunde hatten. Und wir haben jetzt den Namen schon sehr oft genannt und wollen jetzt nochmal etwas ausführlicher drüber reden. Dynamo Dresden, ja, da ist einiges passiert. Die haben die Hinrunde noch als Tabellenletzter beendet. Reaktion sah so aus, 6 Neuzugänge in der Wintertransferperiode, 5 davon Laien. Kevin, du hast es schon gesagt, Soforteffekt will man sich da holen, ob es ein Keller ist, ein Sterner, ein Robert Wagner, der ja eigentlich auch hoch veranlagt ist, ein Schäker ist aus Magdeburg gekommen, ein Bobzin und dann haben sie noch Elias Bethke festverpflichtet von Cottbus als Torhüter, da sind sie ja auch immer wieder verletzungsgeplagt. Und jetzt gab es die Kehrtwende in den Krisenduellen. 2:0 gegen Fürth, 2:1 im Derby gegen Magdeburg beim 1. FC Magdeburg. Nur ein Gegentor in den 2 Spielen, das finde ich die größte Sensation. Davor hat man nämlich 34-17 erhalten. Also man agiert defensiv wesentlich stabiler, wesentlich cleverer. Matthias, wie blickst du auf diesen Start von Dresden? Hättest du dir den vorstellen können oder überrascht dich das jetzt sehr?
Den Sieg gegen Fürth vor heimischem Publikum, ich glaube, den konnte man einkalkulieren oder er kam jetzt für mich zumindest nicht aus dem heiteren Himmel. Der Sieg in Magdeburg gestern, der hat mich sehr überzeugt, muss ich sagen. Das war schon wirklich eine sehr reife Leistung. Und was Fürth quasi gar nicht erst herausgefordert hat, das hat dann Magdeburg zumindest in der ersten Halbzeit im Laufe der Spielzeit schon. Also dann versucht auch Dresden zu beschäftigen und primär dann auch im eigenen Drittel irgendwie zu fordern. Aber das hat Dresden nicht lange beunruhigt. Also sie haben da, finde ich, schon ihr Spiel mit einer gewissen Selbstverständlichkeit dann durchgezogen. Das hat mich wirklich überrascht und es war auch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Du hast gerade schon einige Neuzugänge erwähnt, die quasi ohne viel Anlaufzeit sofort funktionieren. Also Cheka, finde ich, muss man auch erwähnen, hat dem Spiel so eine gewisse Note gegeben. Die Doppelsechs mit Wagner Amoaku auch super unterwegs. Hartmann ohnehin ein Dauerbrenner. Die Innenverteidigung mit Pauli und Keller auch stabil. Also da greift plötzlich sehr viel ineinander und ich finde es bemerkenswert, dass sie an den Trainer festhalten und der offenbar mit dem neuen Personal jetzt erstmal so eine Trendwende hinlegt. Das freut mich zum einen, weil es einfach auch zeigt, dass es nicht immer nur ein Trainerwechsel bedarf, um vielleicht dann doch mit ein bisschen Geduld was herbeizuführen, was davor gefehlt hat. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich der neue Geschäftsführer Sport mit Sören Gonter, der da, glaube ich, erstmal sehr viel für den Moment richtig gemacht hat und das Team es sofort umsetzen kann. Also um deine Frage nochmal abzurunden, Fürth, da hatte ich durchaus mit einem Erfolg gerechnet. Magdeburg hat es fett unterstrichen, aber kam für mich überraschend.
Das ist gesagt, ne? Sie sind den anderen Weg gegangen. Im November wurde Thomas Brendel freigestellt als sportlich Verantwortlicher und dann jetzt eben durch Sören Gonter ersetzt. Also hat man sich da quasi auf diesem Wege verändert, jetzt im Winter ordentlich zugeschlagen und vielleicht so auch das ermöglicht, was sich der Trainer vielleicht schon vorher gewünscht hatte, denn ich fand schon die Sommertransferperiode, das hatte ich in der Prognose auch damals für die, also die Zweitliga-Vorschau gesagt, ich fand das sehr zurückhaltend, daran gemessen, wie wenig Zweitliga-Erfahrung der Kader ohnehin nach dem Aufstieg hatte, weil dieser Kader ist nun mal lange in der dritten Liga gewesen und dafür hat man, finde ich, sehr wenig getan. Ich weiß nicht, ob man jetzt über gewisse Limits gegangen ist, ob man gesagt hat, nichts ist teurer als ein Abstieg und wir gehen jetzt vielleicht auch ein bisschen finanziell ins Risiko. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich fand die Sommertransferperiode sehr, sehr konservativ. Und jetzt hat man vielleicht das getan, was man vielleicht damals schon hätte tun können bis müssen. Und vielleicht hat es dafür dann aber den richtigen sportlichen Verantwortlichen gebraucht, der da eher Hand in Hand mit dem geht, was der Trainer vielleicht auch möchte. Ich meine, Jonas Sterner, der war ja in der dritten Liga schon bei Dresden. Den hat man damals irgendwie nicht halten können. Der ist jetzt zurückgekehrt, weil es bei Hannover nicht gut lief. Also da gibt es viele Komponenten. Und ich meine, dass offensiv bei Dresden immer etwas geht, das war klar. Ich fand die in dieser Hinrunde selten offensiv abgemeldet. Es war eigentlich immer so, dass sie irgendwelche brauchbaren Aktionen hatten, jetzt eben auch über Standards. Und jetzt ist man zumindest wieder vollends dran an den Nicht-Abstiegsplätzen. Man ist zwar weiterhin 17., aber eben 3 Punkte vor Fürth und super nah dran an allem, was da ist, um da einmal kurz vielleicht auch den Kontext zu setzen, über den wir heute reden. Diese zweite Liga ist nach wie vor völlig bescheuert. Wir reden über den Platz 17, der 19 Punkte hat und über Platz, ich sag jetzt mal, ich rechne mal bis Platz 10 von mir aus, Holstein Kiel, die 24 Punkte haben. Ja. So, dazwischen haben wir 23, 21, 20, 20, 20 Punkte. Also Düsseldorf, Münster, Magdeburg und Bielefeld haben allesamt dieselbe Punktzahl und Braunschweig hat nur einen Punkt mehr. Das wird in dieser Rückrunde wieder der Wahnsinn und dieser Satz, in der zweiten Liga spielst du entweder um den Aufstieg oder gegen den Abstieg, gilt mal wieder vollends. Und da ist zumindest Dresden jetzt wieder voll in der Verlosung. Und das ist, glaube ich, schon mal ein Erfolg, nachdem man in der Hinrunde so ein bisschen, ja, abgeschlagen ist zu viel, aber so ein bisschen durchaussah, hatte ich das Gefühl. Nächstes Spiel ist übrigens gegen Bielefeld. Das ist das nächste Kellerduell. Sollte Dresden dieses Spiel gewinnen, würden sie mit 2 Punkten vor Bielefeld stehen, die aktuell zumindest rein tabellarisch 13. sind. Wie gesagt, zweite Liga, bescheuert. Und da ist jetzt Dresden wieder voll in der Verlosung. Kevin, wenn du zu Dynamo nicht mehr viel zu sagen hättest, würde ich dich beim nächsten Team reinholen. Matthias meldet
sich. Ich habe noch einen Aspekt, genau, und zwar, was mir auch im Gegensatz zu den Spielen zumindest im Dezember aufgefallen ist, dass offenbar Dresden nochmal ein bisschen eine Systemumstellung vorgenommen hat. Also davor 3-4-2-1, jetzt 4-2-3-1, also das heißt, sie haben jetzt das Zentrum vielleicht ein bisschen mehr verdichtet, als es davor der Fall war. Ich hatte die Dezember-Spiele nicht so sehr im Blick, muss ich gestehen, aber zumindest ist das doch eine Auffälligkeit, dass sie mit den Personalien, die sie sich jetzt einfach geleistet haben, auch hier die Stellschrauben drehen und es scheint sehr gut zu fruchten und eben auch gestern mit dem Spiel in Magdeburg, wo ich glaube, dass sie es einfach verstanden haben, nicht nervös zu werden. Also sie verteidigen geschlossen, aber haben sich nicht verbarrikadiert und sie sind auch im letzten Drittel von Magdeburg ziemlich aggressiv angelaufen. Auch zum Schluss gab es noch eine Phase, wo sie es getan hatten. Also das nötigt mir Respekt ab. Chapeau. Und damit kommen wir zum nächsten Team.
Sehr gerne, sehr gerne. Das nächste Team ist der KSC. Das war uns beiden wichtig, Matthias, dass wir diesen Verein hier mit dabei haben. Und ich würde Kevin gleich dazu holen, weil er die Notwendigkeit gar nicht so gesehen hat. Und das finde ich ja mal, Kontroversen sind auch mal nett im Rasenfunk. Muss doch nicht immer nur hier Harmonie sein. Können auch mal streiten. Nein, erstmal, apropos Streit, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, die ich mir hier selber gebaut habe. Denn der KSC hat wirklich Horrorwochen hinter sich. Wir haben das plötzliche, wie auch sehr chaotische, zumindest chaotisch kommunizierte Aus von Co-Trainer Zlatan Bajamovic, ein sichtlich gebrochener Christian Eichner. Wir haben das mehr als unangemessene Verhalten oder zumindest die Äußerung von Vizepräsident Uwe Maisch im Trainingslager. Kann das Ganze jetzt hier nicht komplett aufmachen, das würde den Rahmen sprengen. Ihr findet dazu genug Artikel auf jeden Fall online. Und dazu eben vom 12. bis inklusive 16. Spieltag 5 Niederlagen am Stück. Und man musste wirklich um den KSC fürchten. Man musste sich Sorgen machen, ob das jetzt komplett einbricht. Aber die Karlsruher, zumindest Mannschaft und Trainer, haben darauf eine Antwort gefunden. Denn es gab jetzt zunächst einen 2-0-Sieg in Münster und dann jetzt ein 2-2 gegen Hertha. Das heißt 4 Punkte aus den 2 Spielen. Wenn man das Spiel vor der Winterpause dazu nimmt, gegen Bochum ist man seit 3 Spielen immerhin umgeschlagen und zeigt, dass man zumindest wieder da ist. Christian Eichner arbeitet scheinbar unbeirrt weiter und stabilisiert seine Truppe mit natürlich Marvin Wanicek Hand in Hand, der gegen Münster mal wieder extremst wichtig war, die beiden Tore erzielt hat. Aber eben auch durch die Rückkehr vieler Spieler. Also Christian Eichner hatte diesen Satz gesagt, die Unterschiedsspieler beim KSC sind zurück. Und damit meint er Spieler wie Louis Ben Fahad, wie einen Eckloff. Gleichzeitig gibt es weiterhin Defensivprobleme. Aber Kevin, du hast gar nicht so die Notwendigkeit gesehen, heute über den KSC zu reden. Kannst du das einmal ausführen? Das ist ja interessant.
Ja, wahrscheinlich einmal, weil sie auf Platz 8 stehen, wobei natürlich auch da alles eng beieinander ist. Du hast ja auch von Platz 1 bis, keine Ahnung, wo 7 Punkte dazwischen nur, da bedarf es 2-3 Spiele und dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus.
Wie gesagt, lass die mal die 4 Punkte nicht holen, dann sind die knietief drin, ne?
Das stimmt, aber man muss auch sagen, gegen Hertha haben sie gerade so irgendwie geholt, weil Hertha drückend, meiner Ansicht nach, schon drückend überlegen war. Sie haben sich erkämpft. Das ist natürlich ein gutes Prädikat, gerade im Mittelfeld der zweiten Liga. Und wie du sagst, mit einer Tendenz nach unten, wo du den Kampf annimmst, das ist auf jeden Fall geschehen. Gerade nach diesen wilden Wochen um das Team herum, die sicherlich keinen Spaß gemacht haben, weder den Spielern noch vor allem auch dem Trainerteam. Sie haben mit Ambrosius sicherlich einen wichtigen Spieler von Elversberg dazugeholt, der vielleicht nochmal ihn so ein bisschen...
Elversberg?
Nee, nicht Elversberg. Oder nicht von Elversberg? Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz, St. Gallen, glaube ich.
Glaube ich auch. Aber auf jeden Fall war es notwendig, ihn zu verpflichten, ne, weil Beifuß eben mit Knorpelschaden ausfällt. Ja, also mussten sie nachlegen und ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein Stabilitätsfaktor, finde ich, direkt so. Also, haben sie nötig, KSC geht viel über Stabilität. Man sieht, sie haben ja immer noch minus 6 Tore in der Torbilanz. Das heißt, wenn sie verlieren, dann hoch. Wenn sie gewinnen, dann knapp und eng mit viel Kampf. Und ja, ich verstehe schon, warum ihr sie drin haben wolltet. Aber ja, 2-0 Auswärtssieg in Münster ist jetzt auch nicht das, weswegen mich es als KSC-Fan in Euphorie verfallen lassen würde. Und 2-2 zu Hause gegen Hertha. Wie gesagt, Hertha fand ich stärker. Also ich sehe beim KSC nicht die Entwicklung spielerisch, dass sie irgendwie jetzt einen Riesenschritt gemacht hätten. Auch wenn 4 Punkte natürlich wichtig und richtig sind in der Situation. Aber aus dem Gesichtspunkt hin, da hat sich was getan in der Winterpause, sehe ich das nicht.
Also wir hatten ja schon mal Mitte November über den KSC gesprochen. Da waren sie noch mit in dem Gruppetto, das so mit nach vorne blicken durfte. Und da hatten wir sie schon ein bisschen rausgerechnet, weil sie einfach, ich glaube, damals auch 4-0 in Bielefeld verloren hatten. Das war sehr frisch, der Eindruck. Aber auch ansonsten waren sie auswärts einfach nicht auf der Höhe, um ein mögliches Spitzenteam darzustellen. Der Kader erscheint mir immer noch sehr dünn, also vergleichsweise dünn. Und deshalb war es wahrscheinlich umso wertvoller, dass jetzt die von dir genannten Unterschiedsspieler wieder an Bord sind. Und das kann vielleicht auch dazu führen, dass so jemand wie Förster, der in der Hinrunde jetzt ja später verpflichtet wurde und auch in Darmstadt eine Vergangenheit hat, der dann nicht so wirklich überzeugen konnte. Ich glaube, er ist jemand, der dann in einem funktionierenden Angriffsspiel mit Leuten neben und um ihn rum, die auch was drauf haben, auf gut Deutsch, der da vielleicht noch ein bisschen heller strahlen kann und dem Spiel dann auch ein bisschen mehr Impulse geben kann, als es bislang getan hat. Und wir waren nachher noch über Münster reden.
Ich mal kurz rein zu Förster, weil ich ihn ja jetzt gegen Hertha auch gesehen habe. Da hat er zum Beispiel einen wunderbaren Abschluss, der gegen den Außenpfosten geht. Also der ist schon im 1 gegen 1. Das denkt man bei ihm so gar nicht, weil er nicht so aussieht, finde ich. Aber der ist technisch schon richtig gut. Mhm. Und der, wie du sagst, wenn dann er in einem Dreieck mit einem Bonic und einem Jungen agieren darf, zu seinen Momenten kommt und auch einem Gegner wie Hertha wehtun kann.
Ja, also er wirkt so manchmal ein bisschen phlegmatisch auf dem Spielfeld. Er ist aber auf jeden Fall einer, der mit Auge und Technik viel, viel beitragen kann. Nimmt sich aber eben manchmal auch Spiele, wo man ihn kaum wahrnimmt. Nichtsdestotrotz, um den KSC vielleicht auch abzuschließen, also wir hatten Münster das Spiel erwähnt, als sie 2-0 gewonnen hatten. Da war Bernhard im Tor ein ganz wesentlicher Faktor. Wir werden nachher noch über Münster reden. Da hat er sie im Spiel gehalten. Zum Schluss haben sie dann von dem Platzverweis profitiert. Aber das war einfach wichtig, um nicht weiter den Rückspiegel in Blick nehmen zu müssen. Und diese Niederlagenserie, diese Bilanz des Grauens von 5 Niederlagen in Serie, konnte ja auch mit den ganzen Rahmengeschichten, die du genannt hast, schon zu Schlimmerem führen. Und deshalb da jetzt, würde ich mal sagen, die Bremse reinzuhauen, war schon mal ganz gut. Und gestern gegen Hertha dann 2-2 zu ziehen, gleichwohl sich viel erwehren zu müssen, aber dennoch einen Punkt mitzunehmen, ist ja auch nochmal was sie sich auf ihre Habenseite schreiben können. Und ein letzter Aspekt, der auch so ein bisschen rund um den KSC rumwabert, war ja auch so eine Aussage des Geschäftsführers Michael Becker, der irgendwie Irritationen hervorgerufen hat bezüglich der Kosten für den Stadionumbau. Als er davon sprach, es wären 210 Millionen und die Stadt sagt, es waren 155 Millionen und die Stadt zahlt ja die Zeche und der KSC aber die Pacht. Mhm. Und die Pacht hat sich wohl auch noch verringert. Also es sorgt wohl in Karlsruhe für in Karlsruhe auch so in der Stadtpolitik und im Stadtgeschehen für ein bisschen Irritationen, wie denn so unterschiedliche Zahlen ins Spiel kommen und wer sagt denn hier die Wahrheit? Und das ist ja für jede Kommune nicht gerade unwesentlich, ob wir hier über eine Differenz von 65 Millionen sprechen, also oder 55. Das ist schon komisch, was der KSC da manchmal so in seiner Außendarstellung fabriziert.
Absolut, und das ist für mich irgendwie auch der Kontext dessen, warum ich sie hier dabei haben wollte, weil ja, es sind an sich nicht die berühmtesten Leistungen jetzt gewesen. Da würde ich mit Kevin auch mitgehen. Das ist jetzt strahlt nicht hell und ist spektakulär. Aber es hätte so viel schlechter aussehen können nach den letzten Wochen vor dem Jahresende. Fall, und wie gesagt, wenn diese Form weitergegangen wäre, wenn sie jetzt wieder 2 Spiele verloren hätten, dann wären die mittendrin, hätten irgendwie seit gefühlt 8 Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Und dann will ich mal sehen, wie es da weitergeht, auch um Christian Eichner und Co., der vielleicht auch irgendwann entnervt sagt, Freunde, ich will hier meine Arbeit machen, aber so viele Baustellen haben hier die Atmosphäre komplett zerstört, das funktioniert nicht mehr. Und da, wie Matthias treffend gesagt hat, die Bremse reingehauen haben zu können, ist, glaube ich, sehr viel wert. Und das wird diese Saison wieder nur um den Klassenerhalt gehen, aber in dieser Saison mehr denn je, habe ich das Gefühl. Und das wird mehr denn je ein Erfolg für den KSC sein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber Stand jetzt sind diese 4 Punkte aus 2 Spielen sehr wichtig. Zumal jetzt dann ja Spiele schon mit noch ein bisschen Druck auf dem Kessel anstehen, denn man spielt als nächstes in Braunschweig und danach gegen Düsseldorf. So. Und da kann man, glaube ich, mit den 4 Punkten im Kreuz sagen, wenn wir da eher 2 Punkte holen, ist jetzt auch okay, dann halten wir sie zumindest auf Abstand. Das ist ja auch fürs Mindset der Spieler vielleicht gar nicht so schlecht. So, und ich würde sagen, dann reden wir über das nächste Team. Das ist der 1. FC Kaiserslautern. Matthias, möchtest du da einmal ausholen? Sie haben jetzt 3-1 gegen Hannover gewonnen, jetzt ein 2-2 auf Schalke, sehr spät erst kassiert, sahen ja auch da lange wieder Gewinner aus. Welchen Eindruck machen die auf dich nach der Winterpause?
Ja, einen erstaunlich guten. Also gegen Hannover 3-1 zu gewinnen, da hatte ich so leichte Darmstadt-Erinnerungen. Also sprich, da Hannover ging in Führung und dann kam irgendwann die Wucht des FCK, natürlich noch ein bisschen mit profitiert von einem Platzverweis für Hannover, der ein bisschen dämlich war, aber nun denn, da hat Kaiserslautern die Chance ergriffen, hat das Spiel gedreht, 3-1 gewonnen und heute war ich primär gespannt, wie sie auswärts auftreten, weil das doch so ein bisschen die Achillesferse des FCK ist. Da haben sie vor dem Spiel, meine ich, bislang erst 8 Punkte geholt, jetzt sind es dann eben 9 und vielleicht haben die ein oder anderen von uns noch den Auftritt in Bielefeld vor Augen, wo Kaiserslautern quasi Anti-Fußball gespielt hat und sich von Anfang an nur mit dem Willen, einen Punkt mitzunehmen, da ja so angetreten ist und den dann auch gezogen hat. Aber es war für ein Team, das eher nach oben ein bisschen schielt, ernüchternd bis erschreckend damals, die Performance. Und deshalb war ich gespannt, ob sie da heute ähnlich agieren, aber sie haben es anders gemacht. Also sie haben so ein bisschen den Ansatz gefahren, Safety first, aber sie sind sehr schnell ausgeschwärmt. Also sie hatten mit Ritter, Skytte und Bassett, der neu gekommen ist zur Winterpause, dann den schnellen, direkten Weg nach vorne gesucht und das hat lange nicht gefruchtet, aber dennoch haben sie Schalke beschäftigen können und dann gibt's so jemand wie Britain, den sie von der Bank bringen können, der dann auch noch prompt mit seiner quasi Hereingabe den 1-0-Treffer macht und dann auch noch super stark den Konter zu Ende fährt zum 2-0, was zeigt, die haben sich eine Taktik zurechtgelegt, die funktioniert. Also sie haben erstmal hinten versucht, nicht sonderlich viel anbrennen zu lassen und dann sehr zielgerichtet nach vorne zu spielen oder eben auch mal so einen Standard zu nutzen. Und es hätte ja fast zu einem Dreier geführt, aber dann gab es eben so einen Betze-Moment in umgekehrter Form, nämlich dass auch Schalke daheim gerne mal einen Rückstand zumindest egalisieren kann. Also das fand ich schon bemerkenswert abgezockt, könnte man sagen, wie Lautern aufgetreten ist. Und was man eben auch sieht, sie können inzwischen auf einen breiteren Kader setzen. Also wer von der Bank Britain, Şahin und Hanslik bringen kann, das wäre wahrscheinlich in der Vorrunde nicht immer gegangen, weil sie doch immer mal wieder Lücken im Kader hatten. Oder eben Leute, die das Niveau nicht so wirklich halten können. Und deshalb ist es vielleicht auch ein kleiner Faktor, dass sie jetzt gerade viele an Bord haben, die dann auch wiederum Optionen sind, im Spielverlauf ihren Stempel zu hinterlassen oder ihren Eindruck zu machen auf das Team und auf den Spielverlauf. Und jetzt spielen sie als nächstes gegen Elversberg und in Darmstadt. Also sie haben weiter die Gelegenheit, Boden gut zu machen gegen direkte Kontrahenten. Und ganz weit geblickt, das Ende der Saison sind dann eher gegen vermeintlich leichtere Gegner, zumindest Braunschweig, Dresden, Bielefeld, Magdeburg. Wenn die im Abstiegskampf stehen, ist es kein Selbstläufer. Aber zumindest haben sie erstmal die Big Fish am Anfang der Rückrunde. Also mal gucken, was da sich so entwickelt. Und mich haben sie wirklich sehr überrascht, gleichwohl. Ein Jamfi hat auch gemerkt zum Schluss, ein Dzeko ist nicht Gomez. Den konnte er locker abkochen, ja. 2-3 Mal in der ersten Halbzeit. Dzeko blieb standhaft und hat den Anschlusstreffer gemacht.
Ja, ja. Ich, ich kann die Taktik von Kaiserslautern auf jeden Fall verstehen, zu sagen, zu Hause setzen wir auf den Betze-Bonus. Ist ja auch einfach, also es funktioniert ja so, das ist ja kein Bangen und Hoffen, sondern es funktioniert ja wirklich, da so eine Wucht zu entwickeln. Und auswärts werden wir richtig humorlos sein. Gegen Bielefeld fand ich es tatsächlich fast ein bisschen unwürdig, dieses Spiel. Aber auf Schalke zu sagen, ey, soll Schalke doch erstmal machen mit dem Ball, gucken wir mal. Und zur Not sind wir da über Konter oder Standardsituationen. Das finde ich jetzt in Ordnung. Also, wenn sich Thorsten Lieberknecht vor dem Spiel hinstellt und sagt, ey, ganz ehrlich, eine Scheißleistung und 3 Punkte gegen Schalke nehme ich. Das kann ich irgendwo verstehen von der Herangehensweise her, weil alte Regel, gewinnst du jedes Heimspiel, spielst du jedes Auswärtsspiel unentschieden, dann wirst du wahrscheinlich aufsteigen. So. Und dementsprechend ist das besonders gegen die Top-Teams natürlich ein legitimer Ansatz. Du hast es schon erwähnt, Normand Basset haben sie sich nach vorne geholt, der vielleicht noch ohne Tor da steht, der aber ermöglicht durch seine reine Präsenz, dass ein Ivan Pretajan von der Bank kommen kann, der nun mal aktuell körperlich noch nicht auf bei 100% ist, bei weitem nicht, der aber dann seine entscheidenden Momente bekommt und jetzt in den beiden Spielen nach der Rückrunde oder nach dem Rückrundstart so schon wieder bei 3 Toren steht, insgesamt übrigens bei 11, was gemessen in seiner Spielzeit lächerlich ist, also ist eine absurde Quote. Und hinten hat jetzt beispielsweise ja auch ein neuer gespielt, Atanas Chernev, richtig bulliger Innenverteidiger, Bulgare, 1,95 groß, yo. Also das ist auch Zweitliga-Material, der da auch wieder ermöglicht, dass ein Jan Elvedi, der in der Hinrunde wirklich oft nicht gut aussah, da mal auf der Bank sitzen kann. Also man schafft sich so ein paar Möglichkeiten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht nicht die letzten Transfers sind, sollte da Geld übrig sein, weil es gibt noch andere Problemzonen. Per se aber so schon mal ein runderer Kader mit einem okayen Ansatz. Ich bleibe aber kritisch und sage, man ist weiterhin sehr abhängig von Ivan Pretajan, also sehr abhängig, ungesund abhängig, würde ich fast sagen. Man ist weiter, finde ich, im Spiel relativ eindimensional, besonders wenn Skytte keinen fantastischen Tag erwischt, dann wird es kreativ extremst dünn. Ich glaube weiterhin nicht daran, dass Lautern letztendlich aufsteigen wird. Ich habe schon in der Vorschau gesagt, für mich ist es auf jeden Fall ein Top-7-Team. Also da gibt's gar keine Diskussion. Aber dann in die ersten 3 zu kommen, besonders in die ersten 2, das sehe ich nicht. Dafür werden sie zu viele Spiele, glaube ich, so ein bisschen zäh liegen lassen. Aber das ist ja okay. Und für den Start ist das jetzt wirklich sehr in Ordnung gewesen. Deswegen ist es vollkommen verdient bei Spielen gegen Hannover und Schalke. Das muss man ja nochmal sagen als Kontext. 4 Punkte zu holen ist absolut verdient, dann hier genannt zu werden. Trotzdem bin ich skeptisch, was den weiteren Blick angeht. Kevin,
geht wie würdest mir, du? Geht mir genauso, wenn ich da nochmal kurz eingrätschen darf. Also sehe ich genauso. Auch da hat sich an meiner Meinung von November wenig geändert. Da hatte ich auch schon gesagt, dass das am Ende wahrscheinlich zu wenig sein wird. Allerdings, wir kennen Lieberknecht. Er hat mit Underdog-Teams durchaus auch mit Braunschweig und Nachstadt den Aufstieg geschafft. Das ist ihm auch in Lautern zuzutrauen. Aber, und er ist einfach ein pragmatischer Charakter. Also er versucht dann aus einer Mannschaft jetzt nicht irgendwas heraufzubeschwören, was gar nicht drinsteckt. Und das ist vielleicht mit einem Faustpfand jetzt für die nächsten Wochen und Monate. Aber ich glaube auch noch nicht so recht dran, dass da wirklich zum Schluss noch Lautern in der Verlosung ist. Aber jetzt gerne Kevin.
Da muss ich mich erstmal muten. ja. Kaiserslautern und ich sind sowieso immer ein zwiegespaltenes Thema. Ich finde beachtlich, dass sie immer wieder in den letzten Jahren gute Stürmer entdecken, die ihnen helfen mit Ragnar Ache oder jetzt halt Pretajan. Das ist schon, gerade in der zweiten Liga, finde ich, ein enormes Faustpfand, und auch bin aber gleichzeitig bei euch, dass das halt auch der Grund ist, warum sie gerade mit oben in der Verlosung sind. Und warum sie dann aber auch aus meiner Sicht den entscheidenden Schritt wahrscheinlich nicht machen werden am Ende, weil so etwas fehlt, wie jetzt auf Schalke das Spiel dann einzusacken. Ja, also das ist schon beachtlich, gegen die direkten Konkurrenten, in Anführungsstrichen, die da oben stehen, 4 Punkte zu holen, alles cool. Jetzt kommen, und du hast ja schon gesagt, Matthias, 2 weitere starke Gegner mit Elversberg und dann halt Darmstadt. Ich meine, das ist schon ein ordentliches Programm in die Rückrunde. Und ich bin halt jetzt gespannt, was dieser späte Schalke-Ausgleich, also diese Aufholjagd mit Kaiserslautern macht. Weil ich meine, wenn die mit dem 2-0 von Schalke nach Hause fahren, dann haben sie, glaube ich, richtiges Momentum. Jetzt ärgern sie sich, glaube ich, maßlos, dass sie das so hergeschenkt haben noch. Oder zwei Punkte halt verloren haben. Bin echt gespannt. Aber wie gesagt, also sie haben halt einfach diese Stürmer als Riesenbonus, auch im Vergleich zu anderen Mitkonkurrenten. Also wenn man jetzt Paderborn zum Beispiel sieht, die eher Probleme haben, einen Stürmer zu finden, der da vorne regelmäßig Tore schießt, ne? Also es sind ja noch andere, die oben in der Verlosung mit sind, die dieses Problem haben. Das könnte, je nachdem, wenn Lieberknecht das hinkriegt, diese Aussetzer, nenne ich es mal, in den Griff zu kriegen, dann könnten sie trotzdem bis zum Ende oben mit dranbleiben. Und dann haben sie natürlich das vermeintlich leichteste Restprogramm von den Teams da oben. Aber ich trau dem Braten auch nicht so richtig.
Das Interessante ist, dass mir ja eher bei Kaiserslautern die Spiele gegen die Teams von unten Sorgen machen, weil Ballbesitzspiel nicht die Stärke von Thorsten Lieberknecht ist und sie sich genau in diesen Spielen auf die Zähne ausbeißen, weil der Gegner sagt, naja, kommt doch. So, wir verteidigen einfach die Tiefe. Versucht doch mal dann mit euren Schienenspielern durchzubrechen und irgendeine gescheite Flanke auf Parteien zu bringen. Die kommt da gar nicht erst hin. Das sind eher die Spiele, wo ich das Gefühl habe, dass sich die Lauterer die Zähne ausbeißen. Und diese offeneren Duelle, wo sie kontern können, wo sie Platz haben, das sind dann die Spiele, die interessant für sie sind.
Ja, und sie hatten, glaube ich, jetzt vor dem Spiel gegen Schalke in den 5 Spielen davor 12 Gegentore kassiert, jetzt wieder 2. Sie müssen also extrem viele Tore auch schießen, um dann ein Spiel zu gewinnen. Was natürlich auch ein immenser Kraftakt ist, den du auch erstmal über so eine ganze Serie hinkriegen musst. Also ich glaube, sie sind defensiv nicht gut genug aufgestellt, um letztendlich ganz oben zu landen.
Die Prognose nehmen wir doch mal so mit und wandern dementsprechend jetzt noch zu einem letzten Team, was wir kurz besprechen wollen, wenn wir schon mal den Experten da haben. Matthias, die Darmstädter, sie sind nicht von oben wegzubekommen. Im Gegenteil, sie beißen sich regelrecht fest und haben den Abstand auf Schalke jetzt auf 2 Punkte schmelzen lassen. Lass mich nochmal kurz gucken. Das waren jetzt die Spiele 3:3 gegen Bochum und das 2:0 gegen Nürnberg. Jetzt ist man seit 9 Spielen ohne Niederlage. Die letzte Nullnummer stammt vom 24. Oktober. Das war übrigens das 0:1 gegen Schalke. Also wenn das Spiel unentschieden ausgeht, dann, ne, also es ist lustigerweise dann jetzt auch gerade 2 Punkte, die sie trennen. Wie blickst du gerade auf deine Lilien? Wie blickst du auf diesen Rückrundenstart?
Geglückt, würde ich sagen. Also in Bochum einen Punkt mitzunehmen, da darf man einverstanden sein, weil gerade seit Rösler da an der Seitenlinie steht bei Bochum, da sind sie auch schwer zu besiegen und es war ein wildes Spiel, für meinen Begriff etwas zu wild. Kevin wird sich auch noch an das letzte Spiel vor der Winterpause erinnern, 2:2 in Paderborn. Da hatte Darmstadt 2:0 geführt und hat dann noch 2 Eier gefangen, also das ist vielleicht auch sowas, was mir im Hinblick auf Auswärtsspiele ein bisschen Sorgen bereitet. Und das nächste Auswärtsspiel steht ja jetzt am Wochenende bei Hertha an, dass sie sowohl in Paderborn als auch in Bochum im Laufe der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich aktiv waren. Also sie haben sich zu sehr in die Defensive fallen lassen, hatten nicht mehr die Spielanteile wie noch in der ersten Halbzeit. Und das war jetzt nicht zwingend in der Luft gelegen, in Bochum dann noch den dritten Treffer und damit den Ausgleich zu kassieren. In Paderborn gleichwohl schon. Also da war es für mich klar, da kannst du die Uhr danach stellen. Irgendwann geht es eben unentschieden aus. Und da waren sie auch im Nachhinein sehr kritisch. Also auch Kofeld und die Spieler, dass sie so nicht das Spiel zu Ende spielen wollten. Aber sie konnten offenbar in dem Moment nicht anders als das über sich ergehen lassen. Und da müssen sie schleunigst die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber wie auch immer, sie haben erst 2 Niederlagen im gesamten Saisonverlauf. Das heißt, es ist eine gewisse Stabilität da. Kofeld sagte auch nach dem Spiel gegen Nürnberg, selbst wenn der Plan, den sie sich zurechtgelegt haben, nicht funktioniert, die Mannschaft wird nicht unruhig. Sie findet Wege, ins Spiel zu kommen und dann auch Torabschlüsse zu generieren und auf genug Tore zu schießen. Sind jetzt mit, ich glaube, Kaiserslautern und Elversberg die treffsicherste Offensive. Und das gibt mir gleichwohl wieder ein bisschen Zuversicht. Also sie finden es immer wieder doch zurück ins Spiel und wissen dann auch nach vorne ihre Chancen oft genug zu nutzen. Und deshalb gegen Nürnberg lief auch nicht von Anfang an alles in die Richtung der Lilien, aber sie schaffen es dann einfach auch, den Gegner nicht jetzt nur rechts und links zur Seite zu stehen und zu sagen, bitte marschier durch und mach das Tor, sondern sie erwehren sich, aber so ein richtiges Spitzenteam bin ich mir nicht immer sicher, ob sie das tatsächlich sind, auch wenn sie gerade Zweiter sind. Aber so richtig traue ich dem ganzen Braten tatsächlich nicht. Mag überraschend klingen bei so einer stabilen Tabellensituation und auch den letzten Ergebnissen, aber ich weiß nicht, wie seht ihr das als Außenstehende? Ich bin da noch so ein bisschen im Wartestand.
Also ich finde sie, wenn ich dazu was sagen darf, finde sie halt unspektakulär. Und das ist einfach das, was sie von Schalke zum Beispiel mit dem ganzen Brimborium drumherum unterscheidet. Oder Kaiserslautern mit diesem Betze, der dann immer da bebt oder keine Ahnung was. Aber sie finden, sie machen eine souveräne, sie strahlen eine Souveränität aus über die ganze Saison. Vor allem natürlich auch zu Hause. Ich glaube, saisonübergreifend ungeschlagen zu Hause. Ne? Und in den letzten 6 Spiele nimmt 4 Siege, 2 Unentschieden. Also, das ist schon, sie fahren halt regelmäßig die Punkte ein und ich finde auch sehr, sehr souverän. Also das, was Florian Kohlfeldt, das habe ich mir zu Darmstadt aufgeschrieben, geschafft hat, ist so ein bisschen der hat halt die Defensive stabilisiert, aber nicht gleichzeitig Offensivkraft geopfert dafür. Also er hat es halt mit der Mannschaft, finde ich, sehr gut hinbekommen, dass sie beides kann und auch weiß, wann sie es anwenden muss, in welcher Intensität. Da finde ich, hat Darmstadt einen großen Vorteil, zum Beispiel gegenüber Schalke. Ne? Also Schalke fährt sehr viel Unentschieden ein, weil sie halt diese Stabilität, diese Balance nicht immer hinkriegen und im falschen Moment dann halt das Tor kassieren. Und Darmstadt kriegt es halt echt hin, den Kasten dann auch mal dicht zu machen. Ne? Also ein 1-0 über die Zeit zu bringen. Oder ich weiß nicht, oder über die Zeit bringen ist vielleicht falsch formuliert, aber du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Ne? Ich finde, sie sind reifer als Darmstadt 98, aber als Schalke 04, aber sie sind unspektakulärer. Auch vom Personal her, von den Namen her, sie sind einfach, aber das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Das war immer schon ein Vorteil, den Darmstadt hatte, finde ich, ohne ihn zu nahe treten zu wollen. Sie spielen sich auch in ihrer Außendarstellung nicht in den Vordergrund, sondern sie machen das auf dem Platz, sportlich. Und das, finde ich, strahlt eine Ruhe aus und, wie ich gesagt habe, Souveränität, die zum Beispiel auch ein Riesenunterschied zu Kaiserslautern ist. Ne? Da wird verbal rausgehauen einer, da wird hier dies und das gemacht. Das ist eine ganz andere Mentalität. Also Momentum, spannend. Meiner Ansicht nach, liegt momentan im Aufstiegskampf, im Aufstiegsrennen ganz klar bei Darmstadt.
Finde ich spannend. Also ich glaube, also in der Außendarstellung würde ich schon mitgehen, das, was verbalisiert wird und ähnliches, das würde ich auch sagen, das ist eher still und professionell, was Darmstadt da tut. Mhm. Auf dem Feld wiederum finde ich sie durchaus spektakulär, weil ich finde, dass sie von der Offensive, sag was gerne.
Ich meinte ja, also sie sind auf dem Platz, sind sie absolut Souveränität, sie sind offensiv stark, sind auch defensiv stark, sie haben eigentlich Best of both worlds in sich vereint, bin ich bei dir, ne? Also schon, die spielen auch einen guten Fußball. Also als sie in Paderborn gespielt haben, du hast gesehen, was sie können, warum sie da stehen, ne? Und ich finde, sie haben auch den richtigen Trainer dazu gewonnen. Ich finde es auch stark, dass sie das mit dem den Weg so gehen. Absolut beeindruckend. Also ich war nie ein großer Darmstadt-Sympathisant oder halt auch nicht gegen Darmstadt, sondern es war immer so für mich, aus Paderborn heraus, wie viele für viele andere Paderborn auch, ist eine grauere Erscheinung. So. Aber das ist gar nicht bös gemeint. Ne? Ich finde, das macht Darmstadt aus. Sie machen sehr, sehr viel aus ihren Möglichkeiten und wie du sagst, sie haben tolle Spiele dabei, wo du sagst, boah, spielen richtig guten Fußball und haben aber auch wiederum Spiele dabei, wo sie selber merken, okay, heute ist nicht so unser Tag, aber dann machen wir es halt über den defensiven Aspekt und holen die Punkte. Ne?
Also da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Diese Variabilität im Spielansatz ist definitiv da. Das sieht man ja auch dadurch, wie sie zwischen Dreier- und Viererkette wechseln können und das auf den Gegner abstimmen. Das ist ja schon fast ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Liga, wie variabel man da ist. Und vor allen Dingen, das habe ich schon öfter gesagt, Florian Kohfeldt schafft es halt. Und das glaube ich, das wird sie bis zum Ende auch irgendwo tragen. Ob das dann für den Aufstieg reicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, deswegen werden sie nicht mehr maßlos einbrechen. Er schafft es halt, konzeptionell Räume zu schaffen, Spielsituationen zu schaffen, in denen die Offensivspieler glänzen können. Und zwar alle. Es ist klar, wird sehr viel über Lidberg geredet. Aber wenn wir dann mal gucken, denn Fraser Hornby steht bei 10 direkten Torbeteiligungen, denn Marco Richter bei 9, Kilian Korridor bei 7, Marseiler findet jetzt auch manchmal seine Momente. Also du hast so viele Offensivspieler, die dahingehend einen Unterschied ausmachen können, dass sich der Gegner auch nicht unbedingt nur auf Liedberg konzentrieren darf, weil dann kommen halt andere. Ich mag das Zusammenspiel zwischen den offensiven Außen und defensiven Außen, also wie da überlaufen wird. Also da ist Lopez ja sehr, sehr gut drin und Marco Richter und Masala sind eher Spieler, die gerne auch mal nach innen ziehen. Also da ist eine Variabilität in diesem 4-4-2 drin, die ich beeindruckend finde. Spannend ist, dass von der Bank ehrlich gesagt nicht viel kommt. Also da bin ich manchmal schon gespannt, wenn jetzt zwei Spieler aus der Offensive gleichzeitig ausfallen würden, wie fängt man das auf? Weil Finn Lakenmacher, Semi Güler und Boizis und Co. machen diese Saison wenig Dampf von der Bank. Korrigier mich da gerne, Matthias, wenn du das anders siehst.
Ja.
Also da ist so ein bisschen die Frage, halten diese Spieler das durch, auch einfach körperlich, oder fallen dann mal ein, zwei Spieler aus? Dann wird's, glaube ich, rein einfach von der individuellen Klasse her schwierig. Deswegen hat man jetzt auch einen Niklas Schmidt dazu geholt, wobei der jetzt auch lange nicht viel Fußball gespielt hat, aber von der Klasse her passt das wiederum. Und ist ja auch ein Spieler, der Kohfeldt schon kennt. Also will sagen, ich sehe sehr, sehr, sehr viel Gutes in Darmstadt. Das einzige Fragezeichen sehe ich in der Kaderbreite. Alles andere überzeugt mich dahingehend zu sagen, die werden bis zum Ende um die ersten drei Plätze mitspielen.
Also was ich noch hinzufügen kann, diese Variabilität, die hat sich auch gegen Nürnberg gezeigt. Also Hornby war lange Zeit kein Faktor in dem Spiel, hat regelrecht schlecht ausgesehen für seine Verhältnisse und wurde dann in der zweiten Halbzeit zu einem Zehner umfunktioniert und da hat er sehr viel mehr Spielanteile bekommen, Sicherheit gewonnen.
Schottische Woltemade.
Ja, so ein bisschen vielleicht. Würde mich sogar super freuen, aber ich glaube, das ist zu weit weg, um real zu sein, wenn er noch auf den WM-Zug aufspringen würde mit Schottland, das würde ihm sehr viel bedeuten. Also sprich, er war dann in einer anderen Position auf dem Feld und konnte dem Spiel mehr geben. Akiyama rückte ein bisschen weiter nach vorne, das heißt, dann hatte man da auch die Passstaffetten von Nürnberg ein bisschen besser im Zugriff und Masala und Richter haben die Seiten also getauscht sozusagen, sind aber, wenn man dieses Spielfeld betrachtet, auf der Seite geblieben, da sie auch in der ersten Halbzeit waren. Und einen Ausfall wie Korridor, den können sie verkraften. Hornby war auch länger mal nicht dabei, konnten sie auch verkraften. Also einen von denen vorne kein Problem. Zwei würde womöglich schon ein bisschen schwerer ins Kontor schlagen. Aber sie haben dieses Jahr einfach auch eine stabile Achse. Also Klefisch, Akiyama als Doppelsechs ist gesetzt. Pfeiffer in der Innenverteidigung ist eine Bank. Und egal ob mit Magliza oder mit Vukotic neben ihm, und vorne hat man halt die torgefährlicheren Spieler. Das heißt, da ist eine Achse, die letztes Jahr erst wachsen musste, die ist jetzt diese Saison da und damit auch ein Faktor, warum sie so da stehen, wie sie da stehen. Was mir aber auch so ein bisschen aufgefallen ist, in 6 der 9 letzten Spiele haben sie jeweils 2 oder sogar 3 Gegentore gekriegt und das war zu viel. Das wird jemanden wie Schuhen nicht schmecken, auch jemanden wie Kohfeldt nicht schmecken. Da werden sie verstärkt ein Auge drauf richten müssen, dass da eben wieder mehr Stabilität in der Defensive in letzter Konsequenz ist. Hat jetzt nicht dazu geführt, dass sie die Spiele verloren haben. Das ist ja auch schon eine Qualität, aber gleichwohl, das darf ein bisschen besser werden. Und mit Kohfeldt und Paul Fernie als sportlicher Leiter, da haben sie auch 2 an den verantwortlichen Stellen, die sich, glaube ich, auch sehr grün sind und in der Ausrichtung des SVD mit einer Sprache sprechen. Das ist auch schon gut. Und wenn jetzt jemand wie Niklas Schmidt vielleicht auch ein paar Akzente setzen kann im Laufe der Rückrunde, warum nicht? Und ja, ich glaube noch nicht so recht dran, wie eingangs gesagt, dass Darmstadt da ein ernsthafter Contender ist bis zum Schluss. Wenn so wäre, warum nicht?
Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also ihr spielt, habt erst 2 Niederlagen. Okay, ihr vergebt recht viele Top-Chancen, also ihr schießt viele Tore, aber ihr könntet eigentlich, wenn man sich so die Chancenanzahl ansieht, vergebt ihr sogar recht viel auch, ne? Also wenn da mal jemand gar nicht mehr trifft oder weiß ich nicht, dann habt ihr ein Problem. Aber ich sehe das alles, was ihr da habt, als okay, Marc hat einen wichtigen Punkt, den hat gar nicht so auf dem Schirm, stimmt, in der Breite des Kaders, ne? Verletzen sich 2, 3 Eckpfeiler, wird's vielleicht so wie Korridor oder Bader, ne? Dann irgendwie, dann wird's vielleicht eng. Aber ist das bei dir so der Zweifel aus dem Understatement heraus, oder?
Ja, vielleicht auch so. Man hat gesehen, was in der ersten Liga alles passieren konnte vor 2 Jahren. Da waren wir irgendwie, oder vor ja dann 3 Jahren, so auf einem Höhenflug und der mündete fast schon zwangsläufig in dem Aufstieg. Und dieses Jahr sieht das alles sehr stabil aus, aber sagen wir mal so, ich traue dem Braten noch nicht so recht. Also, dass man zwei Spiele von 19 verliert, das ist vielleicht bei mir die Frage, ist es Overperformance oder ist es einfach tatsächlich der Auswuchs dessen, was man leisten kann? Und die Hertha ist jetzt schon ein bisschen weit weg, aber lass die mal jetzt gegen Darmstadt gewinnen am Wochenende. Ich würde die Hertha noch nicht freiweg rausreden aus der Geschichte, aber zu denen kommen wir dann ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die perfekte Überleitung. Haben ja nicht ohne Grund die Teams hintereinander gesetzt, denn genug der Lobhudeleien, wenn man so möchte. Jetzt kommen wir zu den Teams, denen wir einen etwas negativen Rückrundenstart bescheinigen. All das ist ja auch, ne, da muss man die Brisanz mal rausnehmen, es sind zwei Spiele gespielt, das ist nur ein Ersteindruck, das kann sich alles noch ändern. Trotzdem bin ich jetzt gespannt, wie wir über Hertha reden werden, denn ich kann ja vielleicht mal meinen Eindruck schildern. Denn ich stehe sehr ambivalent dazu, Hertha in den Negativbereich zu rücken. Rein ergebnistechnisch ist es so, dass Hertha ein 0-0 gegen Schalke vorzuweisen hat und nun das 2-2 gegen den KSC. Und auch da, die beiden Ergebnisse für sich genommen, sind, glaube ich, Ergebnisse, selbst wenn du dich von Anfang an als Aufstiegskandidat zählst, sind das Spiele, wo du sagst, das ginge schon in Ordnung. So. Im Vakuum gesehen. Ein Punkt gegen Karlsruhe, das ist kein Riesendrama, und ein Punkt gegen Schalke aktuell sogar gut. Und wenn man sich dann sogar die Leistung dazu anguckt, dann stehe ich dann noch ambivalent dazu, denn das sind beide Spiele, in denen Hertha in meinen Augen sehr verbessert im Vergleich zu vielen Spielen der Hinrunde aussah und beide Spiele verdientermaßen hätte gewinnen müssen. So, gegen Schalke hattest du genug Torchancen und bist nur an dir selbst und Loris Karius gescheitert. Und gegen den KSC hast du ein Tor selbst verschuldet, hast einen Sonntagsschuss von Sebastian Jung bekommen, der wirklich fantastisch war, scheiterst aber auch dann wieder eigentlich an dir selbst, indem du super viele Chancen liegen lässt. Und das ist sehr, 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 sehr bitter. Und warum man sie dann wiederum aber in dieses Segment rechnen kann, ist, Hertha kann sich diese Spiele, in denen man sagt, ja, aber die Ansätze sind doch gut und naja, man kann sich doch vielleicht über einen Punkt nicht beschweren, weil sind ja auch Teams, die was können und ähnliches. Diesen Luxus kann sich Hertha nicht mehr leisten. Zum einen aufgrund des miesen Saisonstarts, in dem man sehr, 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 sehr viele Punkte hat liegen lassen. Zum Ende aber ja auch der Hinrunde hat viel liegen lassen. Wenn wir uns die Spiele gegen Bielefeld, Fürth und Magdeburg angucken, da hat man 2 Punkte geholt von möglichen 9 gegen Teams, wo man gesagt hat, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, um zu punkten und die Lücke nach oben zu schließen. Das heißt, den Luxus, sich Spiele leisten zu können, wo man über schöne Ansätze reden kann und über eine eigentlich ja gute Leistung, der ist eigentlich verpufft. Und nun sind es aktuell 7 Punkte auf Darmstadt, auf Platz 2, 6 Punkte auf Platz 3 Paderborn. Und du willst ja eher Platz 2 als Platz 3, weil wissen wir alle, wie Relegationen zwischen Erst- und Zweitligisten oft ausgehen. Und dieser Blickpunkt ist wiederum wie dafür gemacht, Hertha negativ zum Saisonstart zu sehen, Rückrundenstart. Und das ist irgendwie eine Melange, die gar nicht so leicht auszufriemeln ist, denn wie gesagt, man könnte jetzt auch über sehr viele positive Dinge reden, die in diesen zwei Spielen zu sehen waren. Aber Kevin, wie blickst du denn auf die alte Dame?
Ja, es ist so ein bisschen das Ding der verpassten Möglichkeiten, bin ich bei dir, ne? Also wenn du das erste Spiel siehst, gegen Schalke, bist ja schon, naja, drückend überlegen, aber schon, du hast schon einen hohen Überschuss an Spielvorteilen gehabt auf deiner Seite, spielst es 0-0, machst das Tor halt nicht. Jetzt gegen KSC, ja, 2 Rückstände quasi, also moralisch passt das, ne? Aber auch da, klar, war es eigentlich auch die bessere Mannschaft, habe ich ja vorhin schon gesagt, meiner Ansicht nach, und hast es halt dann auch irgendwie durch, ja, wie man immer so sagt, blöde Gegentore dir selbst vermiest, weil du dann hinterher rennen musstest, ne, und dann nicht mehr die Power hast oder den Drive hast, dann noch das 3-2 irgendwie zum, also das Spiel ganz zu drehen, ist halt auch blöd, ne. Ich meine, da ist der KSC dann schon gut genug, um dann auch sowas über die Zeit vielleicht zu bringen. Ja, bin ich bei dir. Es ist irgendwie komisch. Es sind in Anführungsstrichen 2 Siege und die oben sind ja auch nicht regelmäßig durchgängig am Gewinnen. Dann bist du wieder da drin in der Verlosung, kannst dann nochmal Momentum ziehen, aber jetzt gerade hast du wieder so, ja, den Anschluss verloren, ne, muss man ganz, ganz ehrlich so sagen. Und das ist halt wahrscheinlich einfach auch nicht der Anspruch der Hertha. Das wirst du besser wissen als wir. Man will natürlich wieder ins Oberhaus zurück und dadurch bräuchte man einfach mal ein bisschen mehr Konstanz. Wie gesagt, gegen Ende der Hinrunde hast du das eigentlich schon das Gefühl gehabt, jetzt sind sie auf dem Weg. Sie haben jetzt so diese typischen Favoriten-Niederungen, die du da hast, durchwandert und jetzt werden sie schon nach und nach sich die Punkte einheimsen. Ja, schwierig. Schwierig.
Also. Und jetzt bist du seit 5 Spielen ohne Sieg.
Ja, ja, krass.
Das ist übergreifend. Das vergisst man irgendwie, weil die letzten 4 Spiele alle unentschieden waren. Hast jetzt aber eben auch, wie Stefan Leitl selbst gesagt hast, dir selbst den Druck erhöht durch diese Spiele. Du hast jetzt die Spiele gegen Darmstadt, Elversberg, Hannover und Paderborn. Und hättest du mal die Siege jetzt gegen Schalke und den KSC, die auf der Straße lagen, mitgenommen, hättest du da vielleicht sogar den Luxus zu sagen, vielleicht da auch mal eher auf das Unentschieden gehen, wenn es spät in der Partie heikel aussieht oder ähnliches. Jetzt musst du in diesen Partien auf Sieg spielen, anders geht es gar nicht mehr. Und ja, das wissen solche Gegner durchaus auch auszunutzen. Matthias, wie ist dein Blick auf Hertha?
Ja, schwierig, ne? Also ich kenne es ja aus Fanperspektive, wenn man weiß, welche Gegner vor der Brust sind und man hatte im Herbst so einen Flow aufgebaut, dass man sich punktetechnisch schon viel weiter oben gewähnt hat, als dann die Mannschaft nachziehen konnte. Und gerade solche Spiele wie gegen Schalke oder Karlsruhe sind ja dann noch frustrierender. Auch vor dem KSC-Spiel hatte ja Leitl gesagt, Darmstadt hat gestern gewonnen, wir müssen eigentlich heute gewinnen. Haben sie nicht geschafft. Und das ist im Endeffekt wirklich tragisch, weil ich finde, das waren beides überzeugende Auftritte von Hertha. Und gegen Schalke hat es mich so ein bisschen an das Spiel in Lautern erinnert. Und nur damals hatten sie eben 1-0 gewonnen. Und gegen Schalke fiel dieses vermaledeite Tor nicht. Also war sehr, sehr ärgerlich, da Punkte liegen zu lassen. Und sie haben ja auch einen überwältigenden Spielansatz, der manchmal ja wirklich gut verfängt. Also wie jetzt Karlsruhe vor dem 1-1 unter Druck zu setzen, zu einem Fehlpass zu verleiten und dann innerhalb von 3 Sekunden quasi einen Torabschluss und ein Tor zu machen. Und ich glaube, irgendwann auf Sky hatten sie auch gesagt, dass Hertha bis zur 60. Minute gerade mal 10 bis 11 Sekunden gebraucht hat, bis sie den Ball wieder zurückerobert haben. Also das heißt, da ist ja sehr viel Aufwand im Spiel und in letzter Konsequenz bringen sie den Ball aber nicht dahin, wo er am Ende landen muss. Also der Sportdirektor von Hertha hat ja auch vor dem Spiel gesagt, man plant jetzt erstmal nicht mit weiteren Verpflichtungen und wenn, dann muss er den Kader besser machen, der neue Spieler, aber er muss natürlich auch finanzierbar sein. Also das heißt, Hertha hat jetzt mit dem Personal, vielleicht kommt doch noch irgendwo jemand, aber prima erstmal sich auseinanderzusetzen, da das Maximum rauszuholen. Und die Spielanlage und der Spielvortrag, finde ich, der stimmt, aber der Ertrag in puncto Torerfolg und damit auch Punktausbeute, der stimmt eben nicht. Und da ist jetzt für mich auch die Frage, ist es einfach wie so eine Ketchupflasche, wo halt am Anfang wenig rauskommt und irgendwann gibt's mal 6-7 Siege am Stück und dann ist man halt auch wieder da, wo man hin will.
Das gab's ja in der Hinrunde.
Ja, oder liegt das Problem tiefer? Da bin ich jetzt zu wenig drin. Man hat so Leute wie Demme nicht verfügbar, ja, der einfach ja fast schon tragisch nicht so recht auf die Beine kommt. Dann mit Kartenmacher und auch mit Eichhorn jetzt erstmal Spieler, die man auch gut brauchen kann, nicht. Dafür gefällt mir Cuisance eigentlich ganz gut. Also er scheint sich auf die zweite Liga vollkommen eingelassen zu haben. Manchmal vielleicht ein bisschen übereifrig und du wirst hier hinausschießend. Aber da ist schon viel da. Deshalb Hertha ist für mich so ein bisschen, ihr hattet am Anfang der Saison immer wieder den Begriff Blackbox erwähnt, in puncto, wenn es darum ging, manche Teams einschätzen zu können. So ein bisschen ist es auch bei Hertha bei mir, weil da ist einfach viel angerichtet, aber es geht nicht so recht auf. Und dem Braten traue ich noch nicht so ganz, aber wer weiß.
Das ist halt die große Frage, die auch in der Hinrunde gestellt war, so ein bisschen, liegt es am Trainer oder liegt es am Kader? Das stellt man sich ja oft die Frage. Und ich glaube, es gab schon Momente, wo man die Arbeit von Stefan Leitl oder generell dem Trainerteam sehr kritisch gesehen hat, weil man eben wenig Spielidee erkannt hat, außer defensiv gut zu stehen. Das muss man ja schon sagen, das hat Hertha war zwischenzeitlich das klar defensiv stärkste Team nach Schalke. Das hatte man zwischenzeitlich sehr gut hinbekommen. Wie gesagt, zum Ende der Hinrunde ein bisschen schleifen lassen. Jetzt sah das ja aber insgesamt auch wieder okay aus gegen den KSC. Mal so zumindest. Die letzten beiden Spiele zeigen für mich eher, dass es ein Kaderproblem ist. Denn Hertha hatte in diesen beiden Spielen eine sehr, sehr gute Spielanlage. Man hat sich sehr gut in den Räumen bewegt. Man wusste, wie man Positionen frei gespielt bekommt. Die Abstimmung mit und gegen den Ball war sehr gut. Dadurch ja auch das Pressing-Tor, was man da erzielt. Kevin Sesser, der den Ball abfängt, und Fabian Reese, bei dem auch man das Gefühl jetzt hat, Der ist irre schlecht in die Saison reingekommen, hat es sehr, sehr schwer, sah teilweise wie ein Schatten seiner selbst aus, aber auch da, er kommt so langsam rein, er macht jetzt auch Tore aus dem Spiel heraus, das hat ihm sehr lange gefehlt. Das Problem ist aber, dass, wie du hast den Namen Diego Demme genannt und der steht symbolisch so ein bisschen für die Kaderprobleme. Hertha hat sehr viel, ich sag mal, Etat gebunden bei Spielern, die nicht zur Verfügung stehen oder nicht das leisten, was sie leisten müssten. Und das kann Stefan Leitl nur bedingt ändern. Du hast das ganz große Problem, dass David Kownacki als Unterschiedsspieler geholt wurde, aber ständig körperliche Probleme hat und deswegen bislang kaum zur Verfügung stand. Wenn er einigermaßen im Rhythmus war, hat man sofort seine Klasse erkannt. Hat ja auch immerhin schon 3 Tore erzielt, aber es sollten so viel mehr sein. Warum Sebastian Grönning trotz einer okayen Torquote abgemeldet ist, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist aktuell Lukas Schuler der Stürmer Nummer 1, hat aber halt auch schon 5 Großchancen vergeben. Allein schon also er hätte gegen Schalke ein Tor machen können bis müssen und gegen den KSC 2 Tore machen müssen. Und das wird bei ihm mittlerweile fast schon von der Qualität zu einer Kopffrage, weil irgendwann geht das in die Köpfe des Spielers hinein. Und das ist ein Riesenproblem. Du hast Spieler wie John Anthony Brooks, wie Diego Demme, wie Leon Jensen, wie Krattenmacher, lange Zeit Dudziak und Co. Spieler, die irgendwie in diesem Kader herumwabern, aber aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung stehen. Viele Neuzugänge, die auch nicht so funktioniert haben, wie man sich das gewünscht hat. Man hat immer noch einen Torsteinsson, man hat immer noch auch einen Kevin Sesser. Das war jetzt das beste Spiel von Kevin Sesser am Hertha-Trikot und es war ein ordentliches. Um mal da den Rahmen zu setzen. Dabei wissen wir alle, dass Kevin Sesser ein Unterschiedsspieler in der Zweitliga sein könnte. Und dementsprechend muss man jetzt einfach sagen, man zahlt die Zeche dafür, dass über 3 Jahre zu wenige Neuverpflichtungen funktioniert haben. Es sind fast alles Spieler, die jetzt funktioniert haben, die entweder vorher verpflichtet wurden oder aus der eigenen Jugend kamen. Also man ist eher über Kenneth Eichhorn gestolpert. Paul Seguin war halt der absolute Wunschtransfer von Stefan Leitl und man muss auch sagen, er hat das Niveau von Hertha angehoben, aber darüber hinaus hat Benny Weber, ohne da jetzt zu tief gehen zu wollen, bis auf Toni Leistner, Mikael Cuisance und Haris Tabakovic kein einziger Spieler verpflichtet, der als Leistungsträger gelten kann. Fabian Reese wurde vorher schon verpflichtet. Wie gesagt, Spieler wie Marton Dardai oder ähnliche, die waren ja schon da. So. Und weitere haben ja den Verein verlassen im Sommer, wie beispielsweise Derry Sherhand, Marza, Kenny. Und man hat es nicht geschafft, da Spieler nachzuverpflichten, die Hertha zum einen besser machen, zum anderen aber auch zu der Idee von Stefan Leitl passen, der ein starkes Flügelspiel will, aber keinen gelernten Linksverteidiger bekommen hat, weshalb er irgendwann von 3er auf 4er-Kette umstellen musste und damit Innenverteidigern gearbeitet hat. Bis auf Fabian Reese und Martin Winkler hat man ehrlich gesagt keine Flügelspieler, weshalb Krattenmacher umfunktioniert wurde und jetzt Jeremy Dudziak zugegebenermaßen verrückterweise sehr, sehr gut nach 1,5 Jahren Pause funktioniert als Rechtsaußen. Eingeplant war er da nicht. So, und deshalb empfinde ich diesen Kader als großes Stückwerk. Diese Suppe muss der Trainer auslöffeln, ohne ihn da immer aus der
Pflicht zu nehmen.
Aus der Pflicht zu nehmen, aus der Kritik zu nehmen. Und trotzdem sehe ich, dass der Kader unter Stefan Leitl an klare Limitierungen stößt. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen bin ich auch gespannt, ob sich das noch in der Rückrunde lösen lässt, denn wie du gesagt hast, Kenneth Eichhorn wird jetzt wochenlang ausfallen, Boris Krattenmacher wird jetzt lange ausfallen, der auch immer wieder mal den Unterschied ausgemacht hat. Man muss beten und hoffen, dass Kownacki fit bleibt, weil das ist dann der Spieler, der natürlich die Torchancen machen kann und dann dieses spielerische Übergewicht gegen Schalke, gegen den KSC auch mal in Tore hätte umwandeln können. So ist es unrund und ich habe aktuell klar das Bauchgefühl, dass Hertha am Ende die entscheidenden Prozentpunkte fehlen werden. Und das ist bitter, weil eigentlich das Feld bestellt war, aber wie gesagt, man auch gewisse Unrundungen im Kader nicht innerhalb der Saison verändern kann. Und dementsprechend sind wir jetzt einfach mal gespannt, wie die nächsten Spiele sind. Ich habe sie ja schon aufgezählt. Allen voran das Spiel jetzt natürlich dann gegen Darmstadt. Sollte Hertha dieses Spiel gewinnen, wie gesagt, dann sind es plötzlich nur noch 4 Punkte und dann ist man wieder in der Verlosung drin. Aber vollkommen klar ist, dass Hertha jetzt eine Serie braucht. Es sind jetzt noch 15 Spiele und Hertha muss eigentlich realistischerweise 10 dieser 15 Spiele gewinnen, um am Ende aufzusteigen. Und das will ich erstmal sehen. Aber genug zu dem Hertha-Schwerpunkt, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt zu einem Team, was deutlich größere Probleme hat als Hertha, wenn man das so bezeichnen möchte, nämlich Greuther Fürth, beziehungsweise die Spielvereinigung Fürth. Greuther Fürth soll ja eigentlich nicht mehr gesagt werden, da möchte ich mich gerne dran halten. Fürth, aktuell Tabellenletzter, die rote Laterne, und es brennt tatsächlich lichterloh im Verein. Man hat ein verdientes 0-2 gegen Dresden kassiert und ein schmeichelhaftes 0-0 gegen Braunschweig. Es gab zuletzt einen Brandbrief des Aufsichtsrats und des Präsidiums, die Mannschaft und die sportlich Verantwortlichen öffentlich angezählt haben. Das zeigt, wie sehr die Nerven blank liegen. Die drei Neuzugänge, unter anderem ja Paul Will von Darmstadt, Matthias, haben bislang auch noch nicht gezündet. Und so habe ich das Gefühl, dass der Trainereffekt auch schon wieder verpufft ist. 3 Punkte aus 5 Spielen unter Heiko Vogel sprechen eine relativ klare Sprache. Kevin, wie blickst du auf das Kleeblatt und auf diesen Rückrundenstart? Hast du jetzt überhaupt noch irgendeine Fantasie, dass die am Ende die Liga halten?
Also, Fürth ist ja wirklich gerade sehr, also nicht nur gerade, sondern die ganze Saison schon und eigentlich auch schon davor in der Saison wirklich ein Tiefpunkt jagt den nächsten und es wird komplett konzeptlos, planlos. Teilweise hat man auch gar nicht mehr den Eindruck, dass irgendwer weiß, wer was zu bestimmen hat und wer was entscheidet und wer wen verpflichtet und nach welchem Konzept das getan wird. Mir fehlt die Fantasie, um das gerade mal so abzurunden, wie Fürth in dieser Saison, auch wenn unten alles sehr eng ist, das schaffen will. Also ich weiß nicht, das Spiel gegen Braunschweig, das hast du auch nur 0-0 gespielt, weil
hast da eine rote Karte gesehen?
Ja, und Braunschweig schafft es einfach nicht, Tore zu schießen. Das ist auch so das andere Problemteam irgendwie vielleicht auch. Also völlig ungefährlich gegen eine Fürther Mannschaft, die halt auch völlig ungefährlich und total verunsichert ist. Also da passt gar nichts zusammen. Also mir fehlt komplett die Fantasie, wie es Kleeblatt auch in der nächsten Saison noch in der zweiten Liga spielen kann, soll. Aber das große Plus, was sie haben, ist einfach, dass das alles sehr eng beieinander ist. Und ein, zwei Momente reichen, um so einen Negativtrend auch komplett umzudrehen. Siehe Dresden gerade mit zwei richtigen Big Points. Ja, aber ich weiß gerade nicht, wo es herkommen soll bei Fürth. Ist so, sage ich.
Das ist aus der individuellen offensiven Klasse, ne? Du hast immer noch einen Footgoy, immer noch einen Hürgota, immer noch einen Julian Green, einen Felix Klaus. Aber das sind ja die einzigen Strohhalme, die man hat, weil defensiv habe ich das Gefühl, dass auch Heiko Vogel, auch wenn jetzt 1-2 Defensivtransfers getätigt wurden, den Karren auch nicht aus dem Dreck ziehen kann. Sie haben einmal 0-0 jetzt gespielt unter ihm. Das war jetzt eben dieses Spiel gegen Braunschweig, was vielleicht auch eher daran lag, dass Braunschweig ein gewisses Unvermögen offensiv ausstrahlt. Also ich bin auch so ein bisschen, wir stehen ja auch immer wieder im Austausch mit unserem Fürth-Experten, Michi Fischer an der Stelle erwähnt, der wirkt jetzt auch nicht gerade hoffnungsvoll. Matthias, hast du irgendeine Idee, wie das noch am Ende ein positives Ende nehmen soll?
Also da sind viele Zutaten beisammen, die für einen Abstieg sprechen. Du hattest vorhin Paul Will erwähnt, der hatte jetzt gleichwohl kaum Möglichkeiten, sich an den Verein, an den Kader zu gewöhnen. Der wurde, glaube ich, am Mittwoch transferiert, auf jeden Fall im Laufe der Woche, hat dann am Samstag gleich durchgespielt. Der ist ein Spieler, der einer Mannschaft schon Rückhalt geben kann, der viel läuft, der sehr gutes Passspiel hat und der einer Mannschaft vielleicht in so einer verunsicherten Situation was geben kann, was sie braucht. Allerdings das Spiel gestern gegen Braunschweig war für mich fast ein Muster ohne Wert, weil es einfach über 90 Minuten in Unterzahl war. Da kann man nicht so recht draus was ableiten, finde ich. Dennoch würde ich das als einen Punktgewinn für die Moral verzeichnen. Also irgendwann hatte ich zwischendrin auch so ein paar Vibes. In der Hinrunde am ersten Spieltag hatte ja Braunschweig in Magdeburg 1-0 gewonnen, in Unterzahl mit einem Glückstreffer. Da hatte ich schon so gedacht, okay, nach einer Stunde immer noch 0-0, vielleicht gibt's ja was Ähnliches für Fürth. Und dann hatten sie ja sogar zwei relativ gute Gelegenheiten, die einen Treffer verdient hätten. Wäre schmeichelhaft gewesen, aber warum nicht? Dennoch, ich hatte von den Zutaten gesprochen, ich fand das nach der Niederlage in Dresden, der Trainer relativ dünnhäutig reagiert hat. Also Heiko Vogel hat da nach der Partie nicht mit Kritik gespart, hat auch davon gesprochen, wir werden die Zügel anziehen, ein anderer Wind wird wehen. Und da war er gerade erst im vierten Spiel da. Also das erschien mir eher oldschoolig und nicht im positiven Sinn, wenn man zu solchen Wutreden ansetzen muss. Das spricht nicht dafür, dass Mannschaft und Trainer sich hier sonderlich nahe stehen oder irgendwie zueinander gefunden hätten. Gestern wiederum, als dann Dietz in der ersten Minute mit einer roten Karte vom Platz musste, da hat er ihn dann auch gleich in den Arm genommen, als er vom Platz ging. Das erschien mir dann schon wieder eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Aber alles in allem, ich meine, 44 Tore zur Halbserie, dann 2 gegen Dresden, das ist einfach viel zu anfällig. Wenn sie die Defensivprobleme nicht in den Griff kriegen, dann können sie vorne für einen Abstiegskandidaten relativ viele Tore schießen, das wird nicht fruchten. Und dass sie jetzt über sonderlich viel Mittel verfügen, um sich in letzter Konsequenz in der letzten Reihe zu verstärken, sehe ich jetzt erstmal auch nicht. Und wenn natürlich auch noch, wie du schon sagtest, Aufsichtsrat und Präsidium mit draufhauen, puh, also Wagenburg und Schulterschluss sieht anders aus. Deshalb bin ich auch wenig verwunderlich nicht davon überzeugt, dass das eins ins andere greift und dann in einen Klassenerhalt mündet. Und ich hatte mir gerade nochmal, als Kevin über Fürth gesprochen hatte, angeschaut, wer so die letzten Jahre da war. Also wenn man irgendwie die Trennung von Zorniger vor 15, 16 Monaten sich Erinnerung ruft nach einer 0-4-Klatsche gegen Club, das will kein Fürth-Trainer erleiden. Damit war seine Zeit zu Ende, aber da waren sie nicht irgendwie in der Abstiegszone. Und seitdem kamen Jan Sievert und Thomas Kleine und sie sind für mich seitdem permanent in der Abstiegszone. Und irgendwann scheint vielleicht die Substanz aufgebraucht und Heiko Vogel ist für mich einfach nicht der richtige Mann. Ich mag mich täuschen, aber er ist jetzt keiner, der in den letzten Jahren sonderlich viel, glaube ich, auf sich irgendwie positiv im Profifußball vereinen konnte. Vielleicht sehe ich ihn auch falsch, aber irgendwie.
Nee, es ist so. Ich glaube, er hatte so eine sehr gute Saison mit Basel. Ansonsten.
Die ist aber auch schon lange her, ne?
Lesen sich seine Trainerstation nicht erfolgreich. Den haben sie ja eher aus der Versenkung geholt. Und ich glaube, mit Alexander Zorniger zusammen muss man ja auch die Trennung zum Beispiel auch von Azuzi nennen. Seitdem habe ich auch das Gefühl, dass auch da, es gab sicherlich Anlass für Kritikpunkte, aber seitdem hat sich ja nichts verbessert. Also habe ich das Gefühl, dass man das Gefühl hatte, wir trennen uns von dem einen Mann und dann wird alles, dann wird es durch Handauflegen besser, aber darunter hat man halt kein neues Konzept etabliert. Ich finde, Kevin hat es ja schon erwähnt, es ist nicht ersichtlich, nach welcher Idee da jetzt gerade gearbeitet wird. Stefan Fürstner wird konstant überfordert, hatte ja vorher auch so eine Rolle noch nicht inne. Ich finde es auch irre orientierungslos. Es gab ja auch diesen Brandbrief der Fans, die gesagt haben, hier geht's ja nicht nur um den Abstieg oder so, geht's um die Existenz des Vereins. Man kann ja auch alle Jugendmannschaften, die zweite Mannschaft angucken. Keine Mannschaft von Fürth performt in irgendeiner Weise. Man steht finanziell so schlecht da wie lange nicht mehr. Also es gibt ja keinen Aspekt, wo man sagt, darauf kann man irgendwas Zukünftiges fußen lassen. Und deswegen bin ich, also man muss ja um ganz Fürth fürchten, sollte es zum Abstieg kommen, weil dann keine Substanz vorhanden ist.
Also wenn,
aber das führt vielleicht ein bisschen weit.
Aber wenn sie es schaffen sollten, die Gründe, wie gesagt, erschließen sich mir überhaupt nicht, wie das gehen soll, weil es wirkt total zerrüttet, wie ich schon gesagt habe. Aber wenn sie es schaffen sollten, müssen sie trotzdem einen Neuanfang im Sommer starten, weil das, was da gerade ist.
Mindestens das wissen sie selbst.
Ja, ja gut, aber es hätten sie eigentlich, also das ist, wie du sagst, das hat sich die letzten Jahre schon angekündigt. Also da fehlt mir einfach die Idee. Es ist so platt, wie es sich anhört. Es fehlt mir die Idee. Und jetzt ist halt wieder nur noch mit Durchhalteparolen und Ruckaktionen irgendwas möglich. Oder wie Matthias sagt, mit so einem schmutzigen 1-0 mal. Ne, gewinnst du einen Dreier, holst du auf einmal unerwartet irgendwo. Aber wie gesagt, die brauchen Siege. Und zwar nicht so knapp. Ne, wenn du gesprochen hast, die Hertha braucht 10. Also Fürth braucht jetzt auch erstmal eigentlich 2-3 in Folge. Oder ne, also vor allem gegen eine Mannschaft wie Braunschweig, die halt selbst das Tor nicht findet.
Wie gesagt, das, da spielt die rote Karte natürlich eine große Rolle. Klar, aber sie haben ja auch davor Spiele wie gegen Düsseldorf und so verloren. Also die direkten Duelle waren da. Jetzt hat man gerade 4 Punkte Abstand auf das rettende Ufer und auf Platz 16. Die nächsten Partien werden immens wichtige Standortbestimmung. Du spielst zunächst gegen Kiel. die ja auch nicht komplett aus der Verlosung sind, wenn auch am komfortabelsten noch. Und dann spielst du gegen Magdeburg, die ja zwar per se in der Tabelle nicht super gut dastehen, aber natürlich mit das formstärkste Team dieser Liga aktuell sind, wenn man jetzt mal diese Derby-Niederlage gegen Dresden ein Stück weit ausklammert. Also da hast du jetzt richtig Druck. Mal sehen, ob wir bei dem nächsten Team ein bisschen mehr Fantasie haben, ob sie die Klasse halten können. Die haben diese Nullnummer mitproduziert gegen Fürth. Das war nämlich Eintracht Braunschweig. Vielleicht auch weniger das Spiel als das davor. Auch diese klare und sehr, sehr, sehr verdiente 0:3 Heimniederlage auch noch gegen Magdeburg. Wie gesagt, Magdeburg bei aller Berücksichtigung der Formstärke des FCM glaube ich, dass dieses Spiel schon sehr kritisch gesehen werden muss. Jetzt auch in Kombination mit dieser Nullnummer gegen indisponierte Vierter in Unterzahl. Matthias, wie blickst du auf die Braunschweiger, die ja in der Saison auch immer wieder bewiesen haben, dass sie in kritischen Momenten auch wieder da sein können? Das muss man ihnen ja zugutehalten in der Hinrunde. Glaubst du, die können das Kunststück in der Rückrunde wiederholen?
Also wenn zumindest jemand Abstiegskampf erprobt ist in der zweiten Liga, dann wohl Eintracht Braunschweig, die sich natürlich gerne mal von da hinten früher raushalten wollen würden. Grüße an Anna. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Auch das Torverhältnis von -12 könnte eine kleinere Hypothek darstellen. Also der Rückrundenauftakt ist auf jeden Fall in die Hose gegangen, glaube ich, kann man sagen, weil gegen 10 Vierter über die komplette Spielzeit schlussendlich keinen Torerfolg zustande zu bringen, zeigt schon, wo ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt. Also Braunschweig ist eine Umschaltmannschaft und wenn eine Mannschaft sich hinten mit einem Bus vorm eigenen Tor wiederfindet, dann wird es schwer. Gleichwohl in der zweiten Liga werden nicht alle den Bus parken, aber es ist einfach zu wenig Durchschlagskraft. Wir erinnern uns, sie haben vor der Winterpause Schalke geschlagen. Da mag man sich nach den zwei Spielen jetzt wundern, wie das zustande gekommen ist. Gegen Magdeburg eindeutig unterlegen. Magdeburg hat gespielt, wie man Magdeburg früher kannte und vielleicht sind sie ja wieder auf dem Weg dahin. Aber das war schon, man hat sie auch gelassen. Also das war ernüchternd aus Braunschweiger Sicht, vor allem zu Hause. Und jetzt in Fürth spielen sie es halt einfach auch nicht gut aus. Also sie haben es vor der Pause mal geschafft, ein paar Gefahrenmomente heraufzubeschwören. Da konnte man von Pech reden, dass da nicht mit 1:0 in die Pause gegangen wird. Aber in Summe war das viel zu ideenlos, viel zu wenig durchschlagskräftig und man hat jetzt Conte verloren in der Winterpause, der jetzt auch kein Torgarant war, aber ich finde, der hat dem Spiel schon manche Momente gegeben, die einfach wichtig waren und er aus sich heraus konnte die kreieren. Jetzt hat man Ali Du geholt und der war gegen Magdeburg, da hatte ich ein bisschen auf ihn geachtet, wie so ein Fremdkörper noch ein bisschen im Spiel. Gegen Fürth kam ich gar nicht dazu, ihn zu beobachten. Keine Ahnung, ob er überhaupt im Spiel war. So ernüchternd.
Er wurde nach 68 Minuten eingewechselt.
Ja, siehst du mal. Also da, glaube ich, würde ich im Moment den Pick wagen. Das war jetzt nicht der Spieler, der ihnen sonderlich weiterhilft. Und du hattest auch gemeint, sie haben mal so Phasen, wo sie punkten, also sie haben so kleinere Läufe und dann aber auch wieder längere Durststrecken. Und ich führe mir immer noch dieses Pokalspiel gegen den VfB vor Augen, als Braunschweig wirkte wie ein besserer Erstligist und jetzt doch so eine ernüchternde Saison zu spielen, finde ich alarmierend. Also ich sehe Braunschweig.
Was ich alarmierend finde, ist, wir sehen das und dann sehen wir Heiner Backhaus, der in jedem Interview nichts ankreidet außer Mentalität. Also er wird ja nicht müde zu sagen, vor jeder Taktik kommt Mentalität und Einsatz. Das ist mir einfach inhaltlich viel zu dünn. Ja, das reicht in manchen Partien und es gibt mal den einen Tag, da stehen die alle mit dem richtigen Fuß auf und sind den einen Zacken frischer als der Gegner und dann funktioniert das mal, aber du musst doch was darüber hinaus bieten. Aber da kommt ja gar nichts. Und das finde ich auch gemessen daran, dass Braunschweig seit Jahren da unten hängt und seit Jahren ja nur über Intensität und wir müssen es mehr wollen kommt, hat man sich offensichtlich für den nächsten Trainer entschieden, der das vielleicht ein bisschen inbrünstiger vermittelt bekommt als seine Vorgänger, aber letztendlich genau dasselbe fordert und genau denselben Spielstil fordert. Und das ist inhaltlich, finde ich, so unwahrscheinlich dünn und deswegen gewinnst du dann solche Spiele wie gegen Fürth nicht, wo es mal drauf ankommt, irgendeine Idee zu haben. Die muss ja nicht mal fantastisch sein, aber hab irgendeine Idee. Und dazu kommt natürlich, du hast den magischen Namen schon gesagt, sie haben mit Christian Conte vielleicht den Unterschiedsspieler ihrer Mannschaft verloren, der zusammen mit Mehmet Aydin sowohl die meisten Tore als auch die meisten Vorlagen abgegeben hat bisher in der Saison. 4-3, um genau zu sein. Ich verstehe, dass du als Braunschweig eine Ablösesumme wie 1,5 Millionen Euro nicht ablehnen kannst, vor allen Dingen, wenn der Vertrag des Spielers ausläuft im Sommer. Trotzdem ist Farida Alidou nicht die zufriedenstellende Antwort, beziehungsweise nicht alleine. Wenn es Alidou wäre und man holt noch zwei andere Spieler mit dazu, um es in der Breite vielleicht aufzufangen, um unberechenbarer zu sein, da könnten wir drüber reden. Das ist ja aber nicht geschehen. Und wie gesagt, nichts ist teurer als ein Abstieg. Also, und dem muss man sich bewusst sein, dass wenn man den Unterschiedsspieler in der Offensive abgibt, dass das deutlich mehr Wahrscheinlichkeit in sich trägt, wieder abzusteigen. Ich finde es irre uninspiriert auf dem Feld. Es kann, also Intensität allein ist keine Spielidee, ich sage es immer wieder. Da hat zum Beispiel, finde ich, Dynamo Dresden den was voraus. Das sieht einfach deutlich mehr wie Fußball aus, abseits von Intensität, was Dynamo ja ausmacht. Und wenn du dann so reinstartest, weiß ich auch nicht, ob die Spieler im nächsten Spiel dran glauben, 110% für die vermeintliche Spielidee zu geben. Also das funktioniert ja auch über Ergebnisse, dass du dann brennst und den Gegner niederrennst. Das hat ja Schalke oft bewiesen. Ah, es kann reichen am Ende, weil so viele Teams da unten drin hängen. Das kann schon reichen. Boah, es ist aber echt kritisch. Du spielst jetzt gegen Karlsruhe. Da kann alles passieren, habe ich das Gefühl. Absolute Wundertüte, das Spiel. Und danach spielst du gegen Bielefeld, die mit unten drin hängen. Hui. Also, das sind, glaube ich, zwei Standortbestimmungen tatsächlich, weil danach spielst du eher gegen Darmstadt, Elversberg. Aber das sind wichtige Partien. Bis dahin muss einem schon ein bisschen Angst und Bange um Braunschweig sein, finde ich.
Ich kann auch gestern, man hat dieses Spiel, in dem man sich gegen ein dezimiertes Team zunehmend schwerer tut und der Kopf wird schwerer, man hat überhaupt keine Lösung. Und dann wechselt man 90 Sekunden vor Schluss Florian Flick ein. Ja, dann wundere ich mich, was soll das? Also ich hätte jetzt gedacht, man wechselt ihn ein, weil er mit 1,90 vielleicht hohe Bälle verwertet, ablegt oder sogar ins Tor buxiert, aber doch nicht 90 Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit. Also den Wechsel, der hat sich mir 0,0 erschlossen, weil wenn ich den Siegtreffer herbeibeschwören will und sehe in Florian Flick eventuell eine Personalie, die das tun kann, dann mache ich es doch früher, nicht in der 93. Minute oder so. Ja, schwierig.
Schwierig ist
nicht ausgedrückt. Dafür bleiben irgendwie ein Robert Ramsack, der Mittelstürmer ist, auf der Bank, ein Fabio Kaufmann, der vielleicht mal den Einsprint anziehen kann. Ja, also weiß ich auch nicht. Wie gesagt, Braunschweig unter Backhaus lässt mich so ein bisschen ratlos zurück bislang. Aber ich glaube, das wird auch bis zum Saisonende so bleiben. Heißt aber nicht, dass jetzt schon irgendein Urteil gefällt ist. Wie gesagt, sie haben ja ihre Phasen, wo es dann vielleicht doch funktioniert und wo sie vielleicht die entscheidenden Prozentpunkte gehen können. Apropos entscheidende Prozentpunkte, die hat Preußen Münster bislang nicht gefunden zum Rückrundenstart. Stattdessen gab es bislang zwei Niederlagen. Zum einen das bereits erwähnte 0-2 gegen den KSC. Und nun haben sie, ja, Kevin, du hast es live gesehen, das 2-1 gegen Paderborn kassiert. Rutschen, wie ich finde, eher still und heimlich in so eine Krise. Also sie sind jetzt seit 5 Spielen ohne Sieg. Wie gesagt, jetzt auch gegen Paderborn hat sicherlich die frühe rote Karte, die maximal dämlich übrigens war. Also ich weiß nicht, wie man da mit den Beinen so lange so oben stehen bleiben kann. Ziehst zurück, dann passiert da gar nichts. Du kriegst höchstens gelb, weiter geht's. Also total vermeidbar. So aber bringst du dich in die Situation, nach einer Führung sogar noch das Spiel zu verlieren. Wenn ich mal vorgreife, ich krieg Münster nicht so richtig gegriffen. Ich finde diese Kaderqualität an einigen Stellen echt cool. So die Batista-Meyers dieser Welt. Gleichzeitig ist es an anderen Stellen auch überhaupt nicht gut besetzt. Sie suchen ja anscheinend verzweifelt auch nach einem Mittelstürmer, weil die Chancenverwertung nicht stimmt. Defensiv ist es aber auch nicht gut. Sie haben erst ein einziges Mal 0 gespielt in der Saison. Sie kassieren sehr oft nur ein Gegentor, aber das kassieren sie halt. Und deswegen, ich finde Münster optisch nie so richtig verkehrt, aber auch selten so richtig gut. Und deswegen tue ich mich total schwer, sie zu greifen. Kevin, du hast sie heute gesehen. Wenn auch dezimiert, was für ein Bild machen die auf dich?
Tja, was für ein Bild machen die auf mich? Eins, was mit einem Blitzstart eigentlich gut ins Spiel in Paderborn reingekommen ist. Klar, wäre ja komisch, wenn nicht, mit so einem schnellen Tor. Und dann, wie du sagst, eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe gestalten als Auswärtsteam. Bei einem SC Paderborn, der sich die letzten Jahre schon auch ein anderes Standing erarbeitet hat und erspielt hat. Und dann diese, ja, ich weiß auch nicht, also warum dieses Foul begangen wird von Yasin
Bushama
gegen Obermeier, grobes Foulspiel, völlig, also auch in der Position völliger Quatsch. Ja. Ich keine Ahnung, ob er es, also ich habe ihn auch nicht im Interview gehört irgendwie dazu oder eine Aussage dazu gehört, ob er sich komplett verschätzt hat oder ich habe es auch nicht wirklich greifen können, warum das passiert. Und ab dem Zeitpunkt ist ja klar, dass es dann schwierig wird mit dem SC Paderborn, der halt Tempo geht, der Kombinationsspiel hat und so weiter und so fort. Alle Attribute, die halt eine Mannschaft hat, die oben mitspielt. Ja, weiß ich nicht. Und dann kassierst du halt zwei Gegentore noch, und das war dann eigentlich sogar noch zu wenig. Aus Münsteraner Sicht natürlich auch ein bisschen Pech, dass der Keeper dann irgendwie krank ausfällt und so weiter. Also irgendwie, Münster hat über die Saison immer so kleine Dinge drin, die es verhindern, dass sie Konstanz sich erspielen und erarbeiten. Sie haben dann immer wieder einen Rückschlag. Das heißt, der Torwart fällt aus oder irgendwer anders, eine rote Karte, die man auswärts überhaupt, also zu Hause auch nicht gebrauchen kann, aber ne, du gehst früh in Führung, kannst entspannt eigentlich aufspielen und ja, versemmelst es mit eigenen Verfehlungen. Ne? Es ist nicht so, dass der SC Paderborn dann das erzwungen hat zu dem Zeitpunkt, finde ich, sondern das war völlig unnötig, dass du den SC Paderborn so wieder ins Spiel reingebracht hast und quasi auch in eine Vorteilssituation gebracht hast. Ne?
Man ist jetzt mit 20 Punkten nur 15. Ein Zähler vom 16., zwei vom 17. und hat jetzt auch wichtige Spiele gegen Nürnberg, Bochum und Düsseldorf.
Also sie versuchen halt immer mutig nach vorne zu spielen. Ich weiß nicht, ob das dann im Abstiegskampf nachher zu mutig ist. Also sie haben ja, das muss man sagen, auch in Unterzahl heute einen super Expected Goals Wert gehabt mit 1,6. Das ist nicht schlecht, finde ich. Vor allem, wenn man in Unterzahl agiert. Sie spielen aggressiven, mutigen Fußball. Das ist alles eigentlich das, was man gerne auch belohnen würde, weil es ist nicht immer langweilig und unattraktiv, ihnen zuzugucken. Aber jetzt 0 Punkte nach der Pause, Platz 15, rote Karte, fehlende Kaltschnäuzigkeit, kann man auch bei Münster, glaube ich, als ein Attribut reinwerfen.
Matthias.
Also die spielen eigentlich wie ein Geheim, die spielen, also das vielleicht kurz, sie spielen eigentlich wie ein Geheimfavorit. Aber die Ergebnisse sind wie ein Abstiegskandidat. Das ist irgendwie ganz komisch bei Münster.
Zumindest also zunehmend. Sie haben ja durchaus.
Also sie punkten wie ein Absteiger. So.
Ja. Nee, stimmt. Also sie haben 6 Punkte in den letzten 8 Partien geholt. Ende Oktober ein Sieg gegen Kiel. Seither nur noch einer gegen Bielefeld. Und was du sagtest, Marc, ich glaube, da liegt schon der Funken Wahrheit drin. Sie haben einfach in vorderster Front nicht die Spieler, die knipsen. Also sie haben im Kader, wenn wir es uns mal vor Augen führen, Oskar Wilhelmsson, den kennen wir aus Darmstadt, der ist ein Spieler mit Potenzial, aber er ist einfach zu häufig verletzt, also schlussendlich wahrscheinlich mehr verletzt als verfügbar. Malik Badmas hat einen Kreuzbandriss, Etienne Amenido kennen wir auch, ist keiner, der eine Saison verlässlich durchspielt überhaupt und dann schon gar nicht erst verlässlich trifft. Also sie müssten, glaube ich, auch, wenn sie jetzt die letzte Woche nutzen wollen, in der Sturmabteilung nachlegen, um da.
Es gibt Gerüchte, dass, also Sky berichtet, dass sie Jessica Nankam ausleihen wollen, den ich ja noch sehr gut aus Berlin kenne, Eigengewächs, aber er passt in dem Sinne perfekt zu Preußen Münster, weil Jessica Nankams Körper gefühlt nicht für den Profifußball gemacht ist. So bitter muss ich es ausdrücken, weil dieser Junge jetzt mit 25 Jahren wirklich alles schon mal sich verletzt hat, schon Ewigkeiten ausgefallen ist. Sicherlich ein Spieler, der durch Kampf, Dynamik, Intensität ein Spiel irgendwie auf seine Seite ziehen kann, aber bislang auch nicht als der absolute Knipser bekannt, eher so ein arbeitender Stürmertyp, deswegen auch manchmal auf dem Flügel geparkt. Ja, Münster wird auch jetzt nicht mehr die Creme de la Creme bekommen, das ist auch klar. Und trotzdem, finde ich, passt Nankam ironischerweise sehr gut zu den Preußnern.
Also gehen wir mal davon aus, es wird sich noch was tun. Und ansonsten fand ich die Niederlage gegen den KSC und auch schon die Partie vor Weihnachten zu Hause gegen Elversberg so ein bisschen eine Blaupause von beiden. Also sie hatten in beiden Spielen genug Möglichkeiten. Gegen Elversberg war es ein 1:1, das Spiel zu gewinnen. Und das eine verlieren sie und das andere spielen sie unentschieden. Also hatten ein deutliches Chancenplus. Sind ja auch eine Mannschaft, die einen gepflegten Ball spielen kann. Sie hatten einfach, oder sie treten für mich, für ein Team, das jetzt erst die zweite Saison in der zweiten Bundesliga spielt, treten sie mit einer spielerisch beeindruckenden Selbstverständlichkeit auf und waren gegen KSC eindeutig Herr im Haus und befreien sich auch aus Pressing-Situationen. Da kriege ich schon manchmal Schnappatmung, das funktioniert aber sehr gut. Und dann kriegen sie einen Platzverweis schon gegen den KSC, der das Spiel zum Kippen bringt. Und jetzt gegen Paderborn haben sie auch sich einen Bärendienst geleistet mit dem Platzverweis. Also erinnert so ein bisschen an Braunschweig im Laufe der Hinrunde, die auch Platzverweise wie andere sonst was gesammelt haben und sich da selber im Weg standen. Und Münster wäre es wirklich zu wünschen, dass sie rechtzeitig wieder das Glück auf ihrer Seite haben, weil ich glaube, da ist schon viel angelegt in der Mannschaft und ich hoffe, sie verlieren jetzt nicht den Kopf und werden irgendwann noch über den Trainer diskutieren müssen, weil das ist oftmals auch nicht per se die Lösung. Und dass die ihrem Stil treu bleiben, aber einfach einen richtigen Abschlussspieler kriegen, der ihnen dann auch die Punkte garantiert. Das würde ich mir, obwohl ich keinerlei Münster Bezüge habe, aber ich weiß es zu schätzen, wenn jemand versucht, sich über spielerische Elemente was drauf zu schaffen und nicht nur über schnellen Umschaltfußball. Also wenn sowas fruchtet, fände ich es gut. Und was wir vielleicht abschließend noch erwähnen sollten, Christian Pander ist jetzt Präsident inzwischen bei Preußen Münster, wurde zum alles Jahresbeginn vom Aufsichtsrat zum Präsidenten gewählt. Also nicht die Mitglieder wählen den Präsidenten in dem Club, sondern der Aufsichtsrat. Auch interessant.
Ich glaube, bei Union ist das auch so. Das gibt's ab und zu mal. Also ja, da gibt's verschiedene Modelle. Matthias, Kevin, da haben wir doch mal zum Rückrundenstart einen richtigen Epos hier abgeliefert. 2 Stunden über den Start der zweiten Liga. Mal gucken, wer bis zum Ende hört. Da gerne mal in den Kommentaren melden. Würde uns total freuen. Ich habe mich darüber gefreut, dass ihr die Zeit mitgebracht habt. Matthias, Kevin, vielen lieben Dank. Ich drücke auch schon mal aufs Outro. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Insights liefern über Edin Dzeko hinaus. Soll ja über alle Teams geredet werden. Ansonsten wisst ihr, Rasenfunk unterstützen, Supporters Club, guckt vorbei. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.